Achtung, Triggerwarnung. In dieser Folge sprechen wir über das Thema Selbstbestimmung. Dabei werden unter anderem auch folgende Themen erwähnt: sexuelle Gewalt, Schwangerschaftsabbruch, Schmerzmittelmissbrauch und Genitalverstümmelung. Unter den Tisch gefallen, der Podcast für alle Themen, die schwer verdaulich sind. Start recording. Initiate. Sorry.
Wow. Und damit herzlich willkommen zum Unterm Tisch gefallen Podcast.
Ja, von mir aus herzlich willkommen.
Ja, mit mir am Mikro quasi ist die liebe Mandy.
Hallo, und mit mir am Mikrofon ist der liebe Daniel.
Hallo.
Hi, das war ein guter Start.
Ja, ja, Mandy, was ist so zuletzt bei dir passiert?
Was ist bei mir passiert? Schön, dass du fragst. Als wäre es abgesprochen. ich komme gerade aus dem Urlaub heraus. Ich hatte gerade Urlaub, beziehungsweise vor einer Woche bin ich wiedergekommen. Und wir haben, mein Freund und ich, ganz Corona-konform Urlaub im eigenen Land gemacht. Da ja Anfang des Jahres meine Urlaubspläne durch den Lockdown kaputt gemacht wurden. Also ich wollte ja nach Bali fliegen und hatte auch schon alles geplant. Und eine Woche vorher musste ich ja dann leider absagen. War das dann so ein bisschen so, okay, ich habe jetzt Urlaub, beziehungsweise ich habe noch Urlaubstage, was machen wir denn? Da haben wir dann überlegt, Urlaub im eigenen Land zu machen und sind eine Woche durch Deutschland gefahren mit einem Camper, den haben wir uns gemietet und sind in Hamburg losgefahren und an drei Orten haben wir Halt gemacht und waren dann da wandern und bouldern im Wald und haben uns ein bisschen was angeschaut, Sightseeing gemacht, genau, und waren dann auf Campingplätzen unterwegs und das haben wir 9 Tage gemacht, ja, genau. Das war meine Urlaubswoche und ich werde natürlich gleich noch ein bisschen mehr dazu erzählen, aber es war sehr, sehr schön. Und ey, voll geil, mal richtig geile Orte in Deutschland zu besuchen.
Ich finde das auch super cool, weil ich kenne Bouldern, wenn nur aus der Halle, aber dass man das selber in der freien Natur macht, finde ich auch richtig, richtig cool.
Ja, das hat uns auch sehr gefallen. Also wir sind ja beide natürlich auch viel in der Halle und manchmal klettern wir auch draußen, aber das ist dann halt auch an der Halle draußen. Und das Klettern am Fels ist dann nochmal ein bisschen anders. Ja, also es war halt auch einfach mega cool, draußen in der Natur zu sein. Und ja, wie schon gesagt, ne, Corona-konform haben wir uns dann entschieden, einfach möglichst wenig Kontakt zu Menschen zu haben. Also wir sind nicht in die Großstädte gefahren. Wir waren auf Campingplätzen, wo man dann natürlich viel draußen ist, an der frischen Luft. Und nur in wenigen Räumen Kontakt mit Menschen hat, also entweder dann quasi bei der Anmeldung oder in den sanitären Anlagen. Und wir wollten auch nicht aus dem Land raus, weil wir hatten ein bisschen Angst, dass wenn jetzt irgendwie das wieder schlimmer werden sollte mit dem Lockdown, dass wir dann irgendwie nicht über die Grenze kommen oder so. Und deswegen haben wir gesagt, jo, geil, lass mal ein bisschen was in Deutschland angucken. Außerdem, wir waren an 3 Orten, die wir beide noch nie gesehen haben und das war wunderschön. Es war also richtig geil. Ich werde es auf jeden Fall wieder machen.
Ja, sehr, sehr cool. Ich habe ja auch die Umfrage mitgekriegt, die du über, ich glaube, Twitter gemacht hast, wohin es denn gehen soll, was man empfehlen kann.
Ja.
Und cool, dass auch die Orte sich wirklich als schön herausgestellt haben. Das freut einen umso mehr.
Ja, auf jeden Fall. Stimmt, genau. Ich hatte nämlich einfach mal gefragt, irgendwie, das Internet genutzt und gesagt, so Leute, was ist denn sehenswert in Deutschland? Und alle Sachen, die uns empfohlen wurden, von den Sachen, die uns empfohlen wurden, haben wir wirklich alle 3 Orte auch aus den Empfehlungen. Also wir waren halt im Harz, dann waren wir in der sächsischen Schweiz, was in der Nähe von Dresden ist, und dann waren wir in der fränkischen Schweiz, das nennt man auch Frankenjura und das ist in der Nähe von Nürnberg. Und alle 3 Orte, wie gesagt, wurden uns empfohlen und es hat sich sehr gelohnt. Genau, das war sehr, sehr schön. Aber was nicht so schön war, der Urlaub an sich war total toll und das Campen war super. Ich habe jetzt aber im Nachhinein noch mal ein bisschen das Ganze rekapituliert. Wir haben uns da an einem Ort nicht so wohl gefühlt, weil das war ganz komisch. Du musstest halt im Campingplatz in geschlossenen Räumen Masken tragen. Das ist nicht das, was komisch war, sondern das, was ich jetzt erzähle. Denn die Räume, das ist eigentlich nur die Anmeldung gewesen, also irgendwie das Gasthaus sozusagen und halt die sanitären Anlagen. Den Rest hattest du ja irgendwie unter freiem Himmel. Und in Sachsen war das ganz extrem, dass in den sanitären Anlagen die Leute keine Masken getragen haben. Und was? das ist uns richtig stark negativ aufgefallen. Und wir haben uns da so unwohl gefühlt, weil du musst schon einfach wirklich nur ganz, ganz an wenigen Orten diese Masken tragen. Und dann kriegen die Leute es nicht mal hin. Dort, also, weißt du, die gehen nur kurz auf Toilette oder gehen nur kurz duschen und nicht mal da, gut, unter der Dusche selber musst du es natürlich nicht, dann hast du ja auch einzelne Kabinen so, in der Kabine selber kannst du natürlich die Maske abnehmen. Aber nicht mal so in diesem Bereich, in diesem wirklich kleinen Bereich schaffen sie es, die Masken aufzuhaben. Und du kannst dir ja da nicht aus dem Weg gehen. Also es ist ja, sind ja sehr enge Gänge auch. Und es dürfen auch irgendwie nur maximal 3 oder 4 Leute rein. Das war auch den Leuten völlig egal. Und mein Freund und ich, wir haben uns dann da so unwohl gefühlt, weil wir meiner Meinung nach selbstverständlich die Hygieneregeln einhalten und dann so gefühlt die Einzigen waren. Also wir waren dann auch so, oh, irgendwie die Toilette ist voll, da ist halt eine Schlange davor, ja, dann warten wir halt draußen. Und dann waren wir so die Einzigen, die draußen gewartet haben und alle anderen rennen einfach rein, stellen sich da in die Schlange. Und denkst du, ey, sag mal, hackt's. Das hat mich richtig gestresst und auch im Supermarkt hat man die berühmten Penisnasen gesehen. Ne, wenn man wenn man die Nase über der Maske trägt, also draußen hängen lässt. Und das, also ich war irgendwann ein bisschen, also ich war sehr, sehr wütend und ich habe auch echt viele Leute darauf angesprochen, aber es war auch sehr vielen Leuten leider sehr egal. Also ja, sehr, sehr unangenehm. Also wir beide sind auch, also mein Partner und ich, wir sind da halt sehr, sehr vorsichtig, was Corona angeht. Wir haben jetzt beide das noch nicht gehabt, zum Glück. Aber wir haben halt Risikopersonen in unserem Umfeld. Mein Freund selber ist ja Risikoperson, Patient. Und deswegen ist das für uns halt einfach selbstverständlich, natürlich das alles einzuhalten. Aber es hat dann natürlich auch das ja, Wohnen dort auf dem Campingplatz auch sehr schwierig gestaltet. Hat mich auch sehr hart genervt.
Verständlich.
Ja, das war so der einzige, sag mal, Wermutstropfen negative Punkt beim Urlaub. Sonst war der ganz schön und erholsam. Naja, und am letzten Tag mussten wir früher nach Hause, weil es hat so viel geregnet, dass wir nicht klettern konnten. Und dann sind wir halbe Strecke schon mal zurückgefahren, haben uns ein Hotelzimmer gemietet, weil wir keinen Bock mehr hatten, im Wagen zu schlafen und sind dann in der Halle wohl angegangen. Aber das war auch schön.
Ach, cool, ja, wenigstens dann schönes warmes Bett.
Also. Ja, oh. Gott, ein richtiges Bett und eine richtige Dusche. Ja, naja, aber nee, das war schön, aber die Sache mit den Masken hat mich schwer beschäftigt. Wir haben uns da viel drüber Gedanken gemacht. Ja, was ja auch zu dem Punkt kommt, also ich habe es ja noch nicht gehabt, aber du hast es ja gehabt. Wir haben es ja in der letzten Folge schon so ein bisschen angeteased.
Richtig.
Und ich hatte auch gesagt in der letzten Folge oder in der ersten Folge, dass wir darüber noch mal reden, ne? Würdest du deine Erfahrungen teilen wollen?
Nö, auf gar keinen Fall.
Nee. Da habe ich jetzt gar keinen Bock drüber zu reden. Okay, ja, alles klar, okay, dann machen wir weiter.
Das Ganze ist doch nur ein Mythos. Ja, ja. Nee, ich wünschte, es wäre so.
Ja.
Ist es leider nicht. Ja, ich habe es bekommen im April. Ich weiß auch gar nicht genau, wie ich mich angesteckt habe. Entweder war es im Supermarkt beim Einkaufen oder in der Familie, weil da ging es auch einmal rum in zeitlichem Abstand von 4 Tagen ist das dort auch ausgebrochen.
Krass.
Deswegen weiß ich nicht, woher ich es genau habe. Kann aber die Familie sein. Und mich hat es in der Form getroffen, dass ich keine Stimme mehr hatte, sehr starken Husten bekommen habe, Fieber und ja, so total erschöpft war. Also ich habe nichts richtig hinbekommen und allein der Weg irgendwie zur Haustür oder so hat sich gezogen und war fast gar nicht richtig zu bewerkstelligen. Und ich habe dann, ja, hier in Köln ist das ein bisschen unglücklich. Zum Testen ist es so, dass ich nicht zu Hause irgendwie getestet wurde. Also es kam nicht das Gesundheitsamt vorbei, um mir einen Abstrich zu machen, sondern man hat mir abverlangt, ja, besorg dir eine Maske und fahr zu einem der Testzentren und dann viel Erfolg. Und dann habe ich mich da erstmal gegen gewehrt. Aber Ende des Liedes ist es, dass ich dann trotzdem gezwungen war, in den öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren, mit Maske natürlich. Und ja, habe mich auch von allen Menschen weggedreht und wollte halt einfach niemanden anstecken und dann auch einen Test machen lassen. Krieg dann quasi ein Ergebnis damit geteilt. Das dauert so ein bis drei Tage, kann das dauern. Das ging dann so nach 2 Wochen, waren die schlimmen Symptome auch vorbei. Was aber nach wie vor geblieben ist, ist, dass ich keine Kondition mehr habe wie früher. Also ich bin früher von der Arbeit nach Hause gelaufen. Das sind so 7 Kilometer. Schaffe ich heute bis jetzt immer noch nicht. Also wir haben jetzt Ende August. Ich habe es vor 4, 5 Wochen nochmal versucht und bin nach 3 Kilometern habe ich abgebrochen. Und ja, ich höre jetzt von den ersten Leuten, die es im März getroffen hat, dass es jetzt bei ihnen besser wird. Deswegen hoffe ich, dass es bei mir jetzt bald auch besser wird. Mal gucken. Und man hat halt immer noch so ein paar Nebenwirkungen. Also ich kann zum Beispiel immer noch schlecht schlafen. Ich habe nur Unruhe und vor allen Dingen auch einen deutlich höheren Ruhepuls als vor Corona. Mhm. Und ja, ich hoffe, dass das einfach bald besser wird. Ja, die Ärzte sagen, das war ein sehr, sehr leichter Verlauf. Meine Schwester hatte einen mittelschweren Verlauf, denn bei ihr hat sich dann eine Lungenentzündung richtig rausentwickelt und sie musste direkt ins Krankenhaus und ist dort auch geblieben. Und die Nachwirkungen hat sie ähnlich wie ich, dass sie auch einen höheren Ruhepuls hat, auch kaum Kondition, wobei sie tatsächlich auch ein bisschen mehr nochmal hat als ich. Also sie kriegt es hin, dass sie da nicht ganz so eingeschränkt ist wie ich von der Kondition. Also es wirkt sich halt trotzdem immer noch ein bisschen anders aus.
Aber sag mal kurz Zwischenfrage, wie alt ist deine Schwester?
Meine Schwester ist jetzt 28.
28. Und dann trotzdem mit Lungenentzündung ins Krankenhaus, ne? Das ist heftig.
Ja, richtig. Ja, mein Vater hat das auch betroffen und bei ihm war es irgendwie, wir haben nicht so den besten Kontakt zu ihm und hatten aber dann aufgrund, dass meine Schwester das dann auch hatte und auch zu dem Zeitpunkt noch bei ihm gewohnt hat, auch Kontakt zu ihm und wollten halt gucken, ob er auch irgendwie irgendwelche Symptome hat und hat sich halt irgendwann nicht mehr wirklich gemeldet und war nur noch so still und plötzlich schreibt er halt meiner Schwester so ganz wirres Zeug. Und dann dachten wir, vielleicht hat er einen Schlaganfall und dann hatten wir Feuerwehr gerufen zum Aufmachen und hat auch die Wohnungstür nicht aufgemacht.
Hey.
Wollte das Ganze nicht wahrhaben, ist dann aber auch getestet worden und ist auch positiv auf Corona getestet worden.
Und er ist wahrscheinlich aufgrund seines Alters in der Risikogruppe, ne?
Genau, richtig. Ja. Und er war auch jetzt länger im Krankenhaus, ich glaube so 2 Wochen war er jetzt dann auch drin. Und ja.
Okay. Naja, also ich hoffe, dass es ihm gut geht. Aber
ja.
Es ist halt krass, du hast gerade gesagt, so Anfang des Jahres, April bei dir und bei der anderen Person März, ne, das ist ja fast ein halbes Jahr. Also du hast ja jetzt fast ein halbes Jahr immer noch Symptome, beziehungsweise,
Einschränkungen.
Ja, Einschränkungen, genau. Also die Nachwirkungen davon, das ist halt krass, weil du und deine Schwester, ihr seid beide jüngeres Alter, also nicht durch das Alter in der Risikogruppe. Bist du durch deine Krankheit als Risikogruppe eingestuft?
Durch die Behinderung?
Ja.
Ich glaube, ja, dass man da schon, also dass sowas mit reinzählt, aber es ist nicht ausschlaggebend.
Ja, okay. Ja, das ist halt, also ich finde es mega krass. Ich finde es ehrlich gesagt sogar, also ich finde es wirklich beängstigend. Ich hatte noch nie eine Lungenentzündung. Ich will es nicht. ich möchte mir auch nicht vorstellen, wie es ist, keine Ahnung, nach 3, 4 Monaten, vielleicht 5 Monate jetzt, auch noch eingeschränkt zu sein in meiner Kondition. Das ist heftig. Also das ist nicht nur einfach eine ganz kleine, kurze Grippe, ne? Es ist halt ist so krass.
Sorry, ich glaube, ich habe dich unterbrochen.
Nee, alles gut. Ich versuche gerade auch so ein bisschen so klaren Gedanken so zu fassen, ne? Weil für mich ist das ganz unbegreiflich, da ich es selber jetzt nicht erlebt habe und in meinem Umfeld bisher noch keine Person kenne. Du bist jetzt wirklich die erste Person, mit der ich darüber direkt im direkten Austausch reden kann. Aber deswegen finde ich das auch so wichtig, dass man darüber spricht, ne? Dass man halt auch gerade den Leugnern oder den Zweiflern da draußen auch zeigt, so ja, das existiert wirklich und das ist wirklich ganz schön gefährlich. Und bitte hör auf, irgendwie deine Maske nicht anzuziehen, du Penisnase.
Ja, so ist es. Ja. Ich meine, ganz am Anfang war ja die Berichterstattung, weil der Virus ja relativ neu war, ja, nicht so wirklich durchschaubar. Mal hieß es tatsächlich so, es ist Grippesymptome und ist nicht so schlimm. Und mittlerweile ist man ja deutlich aufgeklärter darüber. Und ja. Ich meine, dich hat es auf dem Campingplatz ja sauer gemacht, dass Menschen keine Masken tragen. Aber ich als Betroffener denke mir einfach mittlerweile so aus Selbstschutz, ey, beziehungsweise ich denke mir einfach so, ey, ihr wollt das nicht, ey. Wenn ihr so rumlauft, ohne Masken oder mit Nase eben halt draußen, ihr seid halt eine Gefahr. Ich meine, die Maske, wenn jeder eine Maske trägt, dann ist das Verbreitungsrisiko halt bei so ziemlich 0%. Und wenn ihr nur die Nase bedeckt, beziehungsweise nur den Mund, dann ist das zwar ganz gut, dass ihr andere nicht anstecken könnt, aber ihr könnt ja trotzdem noch die Luft um euch herum einatmen und da sind ja die Viren teilweise auch. Und also quasi schadet ihr damit euch eigentlich selbst statt einem anderen. Also und aber dann im Umkehrschluss schadet ihr natürlich auch anderen. Aber
Also man schadet den anderen, man gefährdet die Gesundheit, man schadet aber auch, wenn man das, ich sag mal jetzt das Big Picture, ne, bezeichnet, also das Big Picture sieht, man schadet natürlich auch der Gesellschaft. Man schadet der Industrie. So, also je länger man diese Pandemie irgendwie sich verbreiten lässt, desto mehr müssen wir alle diese Einschränkungen ertragen, desto mehr sind Jobs gefährdet, desto mehr sind also ist die Zukunft von Unternehmen gefährdet, von, ne, also von uns allen sozusagen. Deswegen, also ich verstehe es halt nicht. Es geht nicht in meinen Kopf hinein und wie man einfach sich so anstellen kann, so eine fucking Maske in einem geschlossenen Laden anzuziehen oder in einem geschlossenen Bereich anzuziehen. Weißt du, das ist halt so, wir müssen es nicht permanent draußen tragen, zum Glück so. Wir sind halt, ne, also du musst es einfach nur tragen, wenn du irgendwo reingehst und das ist einfach nicht das Problem. Und ich habe auch wirklich, also diese Wut und Verzweiflung, die dann in mir da hochsteigt, was wir da auch im Urlaub hatten, das ist so diese Ohnmacht, ne, weil du irgendwann hast du so den Mut, okay, jetzt, ne, dann weisen wir die Leute drauf hin. Und dann habe ich irgendwie auch mit den Leuten gemeckert und auch gesagt so, hey, hier bitte, ne, aufziehen und so und bla 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 bla. Und dann drehst du dich um und dann kommt die nächste Person rein ohne Maske. Und ich so, oh, was ist hier los? Wobei ich muss sagen, das war, in Sachsen war das sehr schlimm. Als wir im Harz waren und in Frankenjura war das nicht so schlimm. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht war das dann bei dem Campingplatz auch einfach so, dass die Betreiber da nicht so drauf geachtet haben. Es ist ja, also die haben natürlich Schilder aufgehangen, so, aber ich sehe das dann auch so ein bisschen in der Pflicht des Betreibers des Campingplatzes, das auch zu schauen, dass das eingehalten wird. Ne? Genauso wie im Supermarkt auch das Personal eigentlich schauen muss, dass jeder seine Maske trägt und dass sie die Leute darauf hinweisen. Es reicht halt nicht, am Anfang ein Schild hinzustellen, wenn jemand sich scheiße verhält und dort einkaufen will, ne, muss ja darauf hingewiesen werden, so entweder Maske auf oder raus. Und bei dem Campingplatz waren das zwar auch viele Erwachsene, aber da waren auch Schulklassen. Und die Schulklassen, richtig schlimm. Also Schulklassen, Teenager, würde ich sagen. Also das waren alle so, keine Ahnung, zwischen 10 und 16 irgendwie, schätze ich die jetzt mal alle ein, die Kiddies. Und die sind da rumgerannt. Die haben nirgendwo die Masken auf. Und die sind dann irgendwie mit, keine Ahnung, 10 Mädels bei mir, waren dann da in der Dusche, ne, und haben sich dann da irgendwie morgens fertig gemacht für ihren Ausflug und so. Und ich gehe da rein und denke mir so, nope. Rückwärts wieder raus. Weil, also klar kann ich sie alle darauf hinweisen, aber es ist eigentlich der Job der Lehrer. So, und es ist der Job der Betreiber, darauf zu achten. So, das, ja. Ganz, ganz viel Unverständnis. Und ich, ey, ganz ehrlich, so, dass du mir sagst, dass du jetzt immer noch Einschränkungen hast, dass du mir erzählst, dass deine Schwester eine Lungenentzündung hatte, das ist für mich einfach das beste Zeichen, so, dass es uns alle treffen kann, unterschiedlich schwer, aber dass es ernst zu nehmen ist. Und ich will nicht ich will keine Lungenentzündung haben und ich möchte auch nicht, wenn ich Corona habe, in einem halben Jahr immer noch eingeschränkt sein und zum Beispiel keinen Sport machen können. So. Ja. Es war ein einfacher Wunsch, So, erstmal wäre natürlich im Idealfall überleben. Und aber trotzdem, also selbst wenn der Verlauf, so wie bei dir, im Vergleich noch harmlos ist, hast du ja immer noch Einschränkungen in deinem Alltag. Und das ist auch scheiße.
Ja, super scheiße. Also ich wünschte, es wäre jetzt einfach auch schon weg, weil ja, wir haben jetzt, wie gesagt, Ende August und ja, krass. So langsam könnte es mal wirklich weg.
War das denn, also du warst ja dann wahrscheinlich auch in Quarantäne, ne?
Ja, genau.
Wurde das irgendwie kontrolliert, unterstützt? Wie ist das abgelaufen?
Zu dem Zeitpunkt gab es diese Corona-App noch nicht, als ich das hatte. Mhm. Und ich glaube, wenn du jetzt getestet wirst, dann trägt entweder das Gesundheitsamt das in der App ein oder du musst es selbst auch machen, dass du infiziert bist. Und dann musst du auch eigentlich zu Hause bleiben. Und ja, ich glaube, du darfst halt auch nicht mal eigentlich raus zum Einkaufen. Also du müsstest dir jemanden holen oder einen Lieferservice haben, der für dich einkauft. Also ja. Bei mir, wie gesagt, ich habe es ja erzählt, dass meine Arbeitskollegen dann plötzlich hier standen und mir Sachen gebracht haben. Also unfassbar lieb. Und ja, ich glaube, für Menschen, die die Option nicht haben oder irgendwie keine Verwandten, die irgendwie in der Nähe wohnen und das mal eben vorbeibringen können, keine Ahnung, wie man das lösen kann. Also ich glaube, ja, da ist irgendwie auch jeder gefragt.
Ist das nicht so, also auch bei mir nur gefährliches Halbwissen, dass das Gesundheitsamt dann Einkäufe erledigt für Personen, die alleine sind?
Also, das habe ich so noch nicht erlebt. Also das weiß ich, wie gesagt, auch nicht.
Wurde dir auch nicht angeboten?
Nee, mir wurde gesagt, sie haben Familie. Ja gut, dann können sie ja bestimmt irgendwas organisieren.
Aha, okay. Ja. Aber die Familie, ja gut, die ist ja dann theoretisch auch gefährdet, ne? Wenn die Kontakt mit dir hätten.
Richtig.
Müsste man dann kontaktlos irgendwie einkaufen oder so.
Ja, krass. Also das muss man halt auch echt bedenken. Also, ich meine, wie du sagtest ja, also wir sind ja relativ jung mit 28 und bei mir mit 31. Und wenn du jetzt bedenkst, meine Oma zum Beispiel, wenn jetzt, also oder auch generell jede Oma so, die älter ist, weiß halt nicht, ob du dann die damit so gefährdest, dass sie es vielleicht das Leben, dass du ihr das Leben indirekt dadurch dann nimmst. Und ich glaube, sowas will sich keiner auf die Fahnen schreiben. Und
richtig.
Deswegen ist es super wichtig, sich dafür auch irgendwie zu sensibilisieren und sich dessen bewusst zu machen. Also das Ding ist kein Mythos, das Ding hat Langzeitfolgen. Und ja, es ist halt nicht so spaßig und sollte man nicht so hinnehmen. Und auch gerade bei Kindern nicht, weil das Immunsystem, also es ist ja bestätigt worden, dass Kinder das ja auch kriegen können. Und je nachdem, wie alt sie sind, kämpft dann das Immunsystem gegen gegen das Kind selbst. Also
krass.
Das, also, das ist dann krass.
Ja. Ich habe jetzt vor ein paar Wochen einen Instagram-Post gesehen und auch geteilt von einer Person, die berichtet hat, dass sie jetzt zweimal Corona hatte. Also, dass es nicht so ist, wie man am Anfang angenommen hat, dass man einmal Corona hat und dann genug Antikörper entwickelt hat, um immun zu sein. Anscheinend kann man diesen Virus mehrmals bekommen, oder ja, diese Krankheit.
Ja.
Und das finde ich halt auch nochmal krass. Also, das ist so, selbst wenn man es einmal glimpflich schafft, bist du damit nicht safe. So, was ist halt, es ist nochmal so ein ganz neues Ausmaß, was das annimmt.
Ja, das ist wirklich so, hört man jetzt auch vermehrt, dass die Antikörper sich halt irgendwann aufbrauchen quasi und dass man so 3-4 Monate quasi safe ist und danach kannst du wieder angesteckt werden.
Ja.
Und wovor ich so ein bisschen Angst habe, ist, wenn ich ja jetzt quasi schon angegriffen bin und immer noch Langzeitfolgen von dem Corona habe, ob wenn ich das jetzt nochmal kriege, dass dann den gleichen Verlauf annimmt oder ob es dann wirklich nochmal ein Risikoverlauf sein kann, weil es dann schon vorgeschädigt ist.
Ja.
Weil es geht ja alles auf die Lunge und die Lunge sieht ja dann quasi aus, wenn da ein Röntgenbild gemacht wird, wie so kleine Kratereinschläge drin.
Oh, heftig.
Und ja, also ich hoffe, ich kriege es kein zweites Mal und ich hoffe auch für jeden von euch, dass ihr es nicht bekommt.
Ja.
Und ja, also wenn ein Stück Stoff uns dabei helfen kann, das ganze Scheißzeug nicht zu verbreiten, ich glaube, dann ist das, was man in Kauf nehmen sollte.
Ja. Also erstmal danke, dass du das berichtet hast. Finde ich neben der Tatsache, dass das, finde ich, auch wichtig ist, darüber zu reden, finde ich das auch super interessant, einfach auch mal aus erster Hand zu erfahren, wie das war. Danke dir auf jeden Fall dafür. Und abschließend finde ich, also würde ich dazu nur noch sagen, ich habe letztens einen sehr interessanten Post, also so ein Meme gesehen, das hat das Ganze sehr gut beschrieben, mit dem Maskentragen und oder dem Nicht-Maskentragen im Supermarkt. Da hast du dann gesehen, ein Bild von einer Person mit einer Maske und ein Bild von einer Person ohne Maske. Und bei dem Bild mit der Person ohne Maske, also ohne Maske, stand darunter auf Englisch, ich übersetze es jetzt irgendwie, super, ich übersetze es jetzt, wie war das? interessiert sich für seine eigene Gesundheit. Und bei der Person mit Maske war es, interessiert sich für die Gesundheit aller anderen. Und ja, so dieses, also, oder cares about, irgendwie auf Englisch war es irgendwie cares about himself oder so, und bei dem anderen cares about himself and everyone else, irgendwie so. Also, so dieses halt, ne, also klar, man soll sich selber schützen, das ist das Wichtigste, man soll gucken, dass man selber gesund bleibt, aber dieses Stück Stoff, das schützt schützt einen selber und die ganze Gesellschaft, und das ist eigentlich, finde ich, absolut ertragbar, das zu machen.
Ja. Aber auch was ich auch positiv berichten kann, ich hatte jetzt zur Corona-Zeit meinen ersten Kinobesuch. Ja, ich habe mich lange vor auch gedrückt. Es liefen zwar so kleinere Filme, aber jetzt lief ja von Christopher Nolan Tenet an. Und da musste ich dabei sein.
Sehr cool, sehr cool.
Und die Sicherheitsmaßnahmen sind echt ganz cool. Also du hast in einem Kino wirklich sehr, sehr große Abstände zwischen anderen Zuschauern. Und bei dem Film war es zum Beispiel auch so, dass der, glaube ich, stündlich oder alle halbe Stunde irgendwo in einem Kinosaal lief und dadurch dann halt auch nicht so die Massen in einem Kinosaal reinkommen. Man hört die neuen Belüftungsanlagen, also die habe ich wahrgenommen, und das Sicherheitssystem ist echt ganz cool. Also ich hatte jetzt auch keine Angst irgendwie in dem Kino, und das gibt mir zumindest echt ein ganz gutes Gefühl. Auch wenn man irgendwie die Maske dann auch abnehmen darf während des Films, hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass man sich jetzt irgendwie anstecken könnte, weil überall auch Desinfektionsmittel angeboten werden und da echt gut drauf geachtet wird.
Ja, cool. Das finde ich super. Also ich würde gerne auch noch den Film sehen, und ich war bisher noch nicht im Kino. Ich habe aber auch nur, also ich gehe eigentlich in Hamburg hier immer nur in ein Kino, ein bestimmtes Kino, das im Originalton auch Filme spielt. Und das ist nur ein Saal. Und da war ich mir bis jetzt nicht so sicher, wie voll das dann sein wird. Und ich gestehe es auch, ne, ich habe auch Angst einfach. Ich habe da bisher noch nicht so, ich habe einfach wirklich lange gebraucht, um überhaupt wieder irgendwo hinzugehen. Aber ich glaube, ich würde das demnächst gerne mal wieder machen, weil ich möchte das Kino auch gerne unterstützen. Und ich möchte auch gerne den Film sehen. Also ich habe auch voll Bock auf den Film. Ganz kurz nur, wie fandest du ihn? Wie fandest du den Film?
Ich fand ihn okay. Also jetzt im Nolan-Maßstab gesprochen, ist das ein Mittelfeld von ihm. Also erwartet bitte jetzt nicht sowas wie Inception oder Interstellar oder sonst wie, sondern es ist eigentlich ein guter Film, der auch zu unterhalten weiß, aber auch leider ein paar Fehler hat. Aber sollte man sich dennoch auf jeden Fall im Kino angucken, weil ist der Score ganz gut. Also wer nach Minute 2 sich nicht in den Sitz krallt, weiß ich auch nicht.
Okay.
Und bildgewaltig, und vor allen Dingen, ich finde es halt toll, dass so gut wie keine Computereffekte drin sind, sondern alles wirklich handgemachte Stunts sind.
Wow.
Finde ich immer cool, und schaue ich einfach gerne.
Okay, cool. Ja, das reicht mir als Information. Ich werde ihn auf jeden Fall im Kino gucken.
Okay.
Ja, geil. Cool, danke dir. Ja, möchtest du noch ein bisschen was erzählen, oder wollen wir zum Thema kommen? Oder möchtest du noch was loswerden, was dich zuletzt beschäftigt hat? Ich habe ja von meinem Urlaub berichtet.
Tatsächlich gibt es bei mir sonst eigentlich nichts. Aber wie sieht das denn bei dir aus? Du bist ja jetzt auch 31, glaube ich.
Ja, ich bin 31.
Okay, wie sieht das denn bei dir aus mittlerweile mit Kinderkriegen und so?
Ja, Daniel, ey, das ist echt cool, dass du fragst, weil, also, dafür bin ich ja da als Frau. Das ist ja meine Bestimmung. Also, genau aus dem Grund, weil jetzt ist ja langsam Zeit, dass ich demnächst Kinder bekomme. Ne, ich müsste mich jetzt auch langsam drum kümmern. Habe ich mich vor einer Woche sterilisieren lassen.
Ach was, du hast doch keine und willst doch keine.
Ja, stell also, dir vor.
Ich weiß nicht, wie ich das finden soll. Also,
das ist also krass, oder? Ich bin ja, also, ja.
Du musst doch eine Gebärmaschine sein. Also, das geht doch, also, ich bitte dich. Bei das wem ist denn bei 30 schon der Ofen aus? Das ist doch unfassbar.
Oh Mann, ey, du machst es super gut. Ja, also, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, wir haben das natürlich abgesprochen. Und zwar,
was?
Ja, was? Wir haben das natürlich abgesprochen, dass Daniel mich sowas sehr, sehr Provokatives fragt, denn unser Thema, über das wir heute sprechen, ist das Thema Selbstbestimmung und ein Thema, was schwer verdaulich ist, was Leute gerne unter den Tisch fallen lassen, was wir jetzt aber hervorholen, weil das bei mir gerade ganz, ganz aktuell ist, wie ich gerade schon gesagt habe, ich wurde vor einer Woche sterilisiert. Ja, und also ich wurde nicht nur sterilisiert, ich habe eine, also das war nicht die Hauptoperation, ich habe eigentlich eine Bauchspiegelung gehabt wegen Schmerzen, das kann ich ganz kurz mal anreißen. Und zwar war der Hauptgrund eine Untersuchung, also Bauchspiegelung, wie gesagt, Laparoskopie nennt sich das, um zu schauen, ob ich Endometriose habe. Endometriose ist eine Krankheit, wo sich die Schleimhaut, wenn man seine Periode bekommt, also im Zyklus baut sich ja die Schleimhaut auf und wenn man dann seine Periode bekommt, blutet das natürlich ab. Und bei der Endometriose ist das so, dass dieses Gewebe, diese Schleimhaut sich nicht nur in der Gebärmutter aufbaut, sondern auch im ganzen Bauchraum verteilt, also festsetzt an verschiedenen Organen. Und das, wenn dann der Zyklus kommt, dann blutet das ab, beziehungsweise baut sich ab und das tut extrem weh. Das kann auch Gewebe schädigen und das kann auch sogar zur Unfruchtbarkeit führen. Das war der eine Punkt. Das wurde halt einmal geschaut, ob das vorhanden ist und das wird dann entnommen. Bei mir wurde Gewebe gefunden, weil Endometriose kann man nicht hundertprozentig im Vorfeld bestimmen. Man kann das, also man, es gibt Ultraschall, MRT, CT und bei mir wurde bei allem nur ganz, ganz wenig gesehen so. Also man konnte das nicht so richtig ausmachen. Man kann das erst sehen, wenn man in den Bauch reinschaut. Und genau, da wurde dann Gewebe gefunden an den Eierstöcken, an der Gebärmutter und an der Blase. Da wurde das dann entnommen. Noch dazu wurde bei mir festgestellt, dass mein Enddarm verklebt war an der Gebärmutter und an den Eierstöcken. Und das hat sehr wahrscheinlich dazu geführt, dass ich seit 2 Jahren auch Unterleibsschmerzen außerhalb der Periode hatte. Also ich hatte eigentlich kann ich so sagen, ich habe seit 2 Jahren dauerhaft Unterleibsschmerzen. Und das war aber, wir wussten halt nicht, was es ist, weil es war halt außerhalb des Zyklus, das war das auch da. Und es war halt auch ein ganz anderer Schmerz als ein Regelschmerz. Und genau, es war sehr wahrscheinlich dieser verklebte Darm. Das haben sie dann gelöst. Und als Zusatz, genau das, was wir gerade angesprochen haben, habe ich den Wunsch erfüllt bekommen, dass ich sterilisiert werde. Und diese Sterilisation war ein großer Kampf, weil ich bin, wie du gerade schon gesagt hast, 31 und ich habe keine Kinder. Surprise. Und jetzt werde ich auch keine mehr bekommen. Yay! Ja.
Aber magst du denn keine Kinder?
Ja, ich hasse Kinder, ich fresse sie. Nein. nein, nein. Also ich habe früher immer, also ich habe früher schon gesagt, ich mag keine Kinder, also, oder ich habe es nicht mit Kindern. Das stimmt aber nicht, ne? Also, das war eher auch immer so, wie man auch manchmal aus Wut sagt, boah, ich hasse Menschen oder keine Ahnung. Ne? So dieses, man sagt halt manchmal irgendwie Sachen, dass man irgendwas hasst. So. Früher habe ich auch gesagt, ich hasse Kinder. Das stimmt nicht. Nein, ich hasse keine Kinder. Ich habe mich auch nicht seit kurzem dazu entschieden. Bei mir war das so, dass ich aufgrund dieser starken Schmerzen, die ich auch schon mein Leben lang habe, mit meiner Regel und aufgrund von traumatischen Erlebnissen, also wie du ja weißt, sind mir ein paar Dinge passiert, als ich auch im Teenageralter war, über die wir in dem anderen Podcast gesprochen haben, bei Geekart. Kurzer Werbeeinschub. Genau, aufgrund von diesen Erlebnissen, also traumatischen und auch von meinen psychischen Krankheiten her, meine Depression, meine Borderline-Störung, ich einfach gesagt habe, so nee, ich möchte keine Kinder bekommen. Also ich will auch nicht und ich habe auch nicht den Wunsch, ich hatte den noch nie und ich habe auch Also es ist quasi für mich einfach psychisch und körperlich gar nicht möglich, gar nicht vorstellbar, dass ich ein Lebewesen aus mir rausquetschen werde oder in mir aufwachsen lassen werde. So, das geht einfach nicht. Und ja, das ist halt natürlich ein ganz kontroverses Thema, weil, wie du ja auch gerade schon gesagt hast, so, wie, du hast keine Kinder und du müsstest doch demnächst mal.
Ja. Ja, irgendwie ist das Bild doch irgendwie, also ich nehme es auch häufig so wahr, dass Frauen eigentlich die gesellschaftliche Rolle haben, Kinder in die Welt zu setzen, damit die Menschheit irgendwie immer ihren Fortbestand hat und
ja. Ja, das ist halt, also klar ist das natürlich von der Evolution so vorgesehen und natürlich macht das Sinn, aber zum Glück ist es ja so, dass wir nicht alle, also nicht alle Kinder kriegen müssen, um den Fortbestand der Menschheit zu gewährleisten. Ein Glück. Und haben uns, also haben ja deshalb auch die Möglichkeit zu sagen, nein, wir wollen keine Kinder. Das ist halt, also ja, es wird halt auch oft bei Frauen auch gefragt, ne, wie sieht das denn aus mit Kinder oder Kinderwunsch und so. Also ich habe das, was du gerade gesagt hast, im Spaß, habe ich tatsächlich schon sehr, sehr oft sehr ernst gehört. So, das haben mich Leute wirklich schon öfters gefragt. Und auch wenn ich früher immer gesagt habe, ich will keine Kinder haben oder ich will niemals Kinder kriegen, so dann kam immer der typische Spruch, ach, warte mal, bis du älter wirst. Ne, da kommen dann ja noch die Hormone und so, wenn das dann einsetzt und wenn, das ist mein Lieblingsspruch, deine biologische Uhr anfängt zu ticken, ja, halt dein Maul. So, meine biologische Uhr, da ist es wieder, das halt dein Maul, ne?
So ein Minusmensch.
Ja, so ein Minusmensch. Meine biologische Uhr, ich glaube, die existiert einfach gar nicht. So, da hat noch nie was getickt. Nee, aber das ist halt auf jeden Fall kontrovers, klar. Und bei der Sterilisation ist das übrigens so, dass, also um fürs Verständnis, was da gemacht wird, die entnehmen da nicht was irgendwie, so das ist keine Kastration, ne, wo was entnommen wird. Also bei mir ist noch alles vorhanden. Das Einzige, was sie machen, ist, dass sie die Eileiter durchschneiden und veröden, sodass zwar ein Eisprung stattfindet, aber das Ei wandert nicht mehr in die Gebärmutter. Und das ist minimal invasiv. Also ich habe noch meinen Eisprung, ich habe meine Hormone, ich habe meine Regel, mein Zyklus, alles ist quasi so, wie es sein soll. Und das ist auch gut so. Und man könnte eventuell, könnte man das rückgängig machen. Das Problem ist aber, dass das sehr, sehr aufwendig ist, weil diese Eileiter, die sind ja verödet. Man müsste es quasi wieder öffnen und zusammennähen. Und das kostet erstmal ganz viel Geld. Das muss ich natürlich, müsste ich das dann privat zahlen. Und dann ist das auch so, dass du dann trotzdem keine Chance, Garantie hast auf Schwangerschaft. Weil es kann sein, dass das trotzdem so kaputt ist, das Gewebe, dass da kein Ei durchkommt. Es kann sein, dass die Narbenbildung einfach zu krass ist intern. Und das ist halt, eigentlich ist die Chance sehr, sehr, sehr gering. Man könnte es aber mit ganz, ganz viel Aufwand wiederherstellen.
Und Entschuldigung, ist das der Grund dafür, warum das so selten gemacht wird bei Frauen ohne Kindern?
Nee, der Grund ist, dass Menschen über unsere Körper bestimmen wollen. Also, na, der Hauptgrund ist, und ich erzähle gleich auch noch ein bisschen mehr über die Geschichte, wie ich dahin gekommen bin und wie ich es letztendlich auch erreicht habe, aber der Grund ist halt, dass es zum einen natürlich andere Verhütungsmittel gibt, und die Verhütungsmittel auch viel minimalinvasiver sind, also dass natürlich kein Eingriff in den Körper ist. Aber das habe ich jetzt auch in meiner persönlichen Geschichte erlebt. Viele Ärzte wollen einfach nicht die Verantwortung tragen. Und teilweise haben auch die Krankenhäuser Angst, im Nachhinein dafür belangt zu werden. Also es geht da auch um Geld. Es geht da natürlich auch um Verantwortung. Wer hat das verantwortet? Wer hat das genehmigt? Die meisten Ärzte wollen diese Verantwortung nicht tragen. Und Krankenhäuser haben halt Angst dafür, im Nachhinein angezeigt zu werden. Ne? Stell mal vor, sterilisierst eine Frau mit 30 oder jetzt in meinem Fall 31 und keine Ahnung, in 5, 6 Jahren auf einmal so, oh, ich werde jetzt doch Kinder so. Und dann habe ich da Probleme oder so und dann zeige ich die an und was auch immer. Warum haben sie das gemacht? Ne? Warum haben sie mir geglaubt? Ich war ja irgendwie nicht ich selbst, was auch immer. Und davor haben die Krankenhäuser auch Angst. Weil, also ich glaube denen das auch, scheinbar ist das auch schon oft vorgekommen, dass Frauen dann irgendwann wieder kamen und sich umentschieden haben.
Ich wollte dich gerade auch fragen, weil Es muss ja schon mal so einen Fall gegeben haben, ja, ansonsten gäbe es ja die ganze Problematik hier auch gar nicht.
Ja, ja gut, die Problematik ist halt, dass, und da, das ist natürlich dann ein großes Fass, was wir da aufmachen, ne, da kommen wir jetzt, glaube ich, nachher auch noch zu, dass halt einfach viel zu sehr oft über unsere Körper selbst fremdbestimmt wird. Und diese Sache ist halt, ich glaube, sehr, sehr komplex, weil, wie ich schon gesagt habe, ich glaube, es ist vorgekommen, dass Frauen sich umentschieden haben und eventuell dann sogar Stress gemacht haben. Vielleicht Ärzte, die es durchgeführt haben, dann einfach auch ein schlechtes Gewissen hatten, die Verantwortung nicht tragen wollten. Mhm. Und deswegen, dass einfach gesagt wird, so, nee, eigentlich macht man es nur bei Frauen, die bereits Kinder haben oder in meinem Fall dann auch einen wirklich schwerwiegenden Grund haben, den sie erklären können. Also es wird auch nicht einfach so gemacht. Also selbst ich mit meinem schwerwiegenden Grund habe Jahre gebraucht, musste durch mehrere Krankenhäuser durch. Ich habe letztes Jahr stand ich schon kurz vor einer OP, die wurde einen Tag vorher abgesagt. Also ich war sogar schon wirklich kurz davor, habe jetzt nochmal ein Jahr warten müssen. Bin auf, auch zu einem anderen Krankenhaus gegangen. Also ich habe wirklich mit echt ultra vielen Ärzten gesprochen. Und das ist halt super komplex und die Ärzte raten dann einfach lieber dazu, ja gut, andere Verhütungsmittel. Oder wenn es dann zum Beispiel ein Paar ist, was bereits zusammen Kinder hat und die beiden zusammen leben, dass man dann eher eine Vasektomie beim Mann durchführt.
Das ist so ungerecht.
Ja.
Also.
Ja. Ja, aber also, es ist halt so schwierig. Bei mir war es so, also, ich weiß nicht so richtig, wo ich anfangen soll, also stell gerne auch Zwischenfragen. Mhm. Ich war einfach auch schon immer, seitdem ich, eigentlich seitdem ich klein bin, wusste ich will keine Kinder. Also seitdem ich ein Kind war, wusste ich will keine. Oder zumindest, ich will mal sagen, seitdem ich in der Pubertät war. Also seitdem das bei mir passiert ist, dass ich im gebärfähigen Alter war und, sagen wir mal, Gefahr laufen konnte, schwanger zu werden, wollte ich keine Kinder. Und dazu kommt dann noch die ganzen traumatischen Erlebnisse. Dann habe ich halt auch viele, viele Probleme mit meinem Unterleib gehabt in den letzten Jahren. Ich hatte auch Krankenhausaufenthalte und wirklich psychosomatische Sachen auch, die mir immer mehr signalisiert und gezeigt haben, dieser Körper wird nicht fähig sein, eine Geburt durchzustehen oder eine Schwangerschaft. Also ich bin mir dem hundertprozentig sicher, dass ich daran zerbrechen würde. Und das ist halt, also es geht nicht. Und noch dazu kommt, dass ich es halt einfach wirklich nicht so mit Kindern habe. Das heißt nicht, dass ich sie hasse. Nein, das stimmt nicht. Aber ich bin jetzt zum Beispiel nicht so die Person, die, wenn sie ein Kind sieht, Milcheinschuss bekommt. Oder, also, ne, so, oh, Kinder, so, nein, ist es, also für mich ist es halt eher so, ja, okay, da sind Kinder, cool, so, ne, und ich unterhalte mich auch gerne mit Müttern über ihre Erfahrungen und mich interessiert auch, wie die Schwangerschaft ist, wie die Geburt ist, so ist das nicht, aber ich bin jetzt nicht so die krasse Person mit Kindern, was übrigens ein witziger Fakt ist, weil Kinder finden mich toll. Und bei Events oder Veranstaltungen, Geburtstage, Hochzeiten, wo Kinder sind, muss ich immer mit den Kindern spielen. Das ist so das typische Klischee. So, ich habe voll keinen Bock auf Kinder und jemand kommt so, kannst du mal mein Kind halten? Und dann stehe ich da und renne eine Stunde mit dem Baby auf dem Arm rum. So, das ist so immer so. Oder dann wollen halt die Kids halt immer mit mir spielen. So, dann letztes Jahr auf der Hochzeit. Es war auch wirklich witzig, ne? Ich bin dann halt, also tatsächlich hat eine Bekannte von mir hat mir ihr Kind in die Hand gedrückt. Also kannst mal kurz halten. Irgendwie eine Stunde später habe ich das Kind immer noch auf dem Arm. Es war eine Einjährige, also ne, ich habe wirklich ein Kind, was du noch tragen musst, was du jetzt nicht einfach hinsetzen kannst und dann kannst spielen. Und dann habe ich mich halt eine Stunde mit diesem Kind beschäftigt. Und das war total schön. Und dann kam auch irgendjemand zu mir und meinte, oh, so ein Kind steht dir ja total gut. Möchtest du nicht vielleicht doch irgendwann eins? So, nee, will ich nicht. So, das heißt, lass mich in Ruhe. Also es war trotzdem total schön. Außerdem durfte ich dann noch mit zwei anderen Mädels spielen, also zwei Mädchen im, Vorschul- und Grundschulalter. Und die hatten dann ihre ganzen Spielzeuge dabei und ich durfte dann mit ihnen spielen und das war total schön, das hat super Spaß gemacht. Und ich mache das gerne. Also ich bin tatsächlich auch irgendwie so, also ich habe da auch dann Bock drauf, mit denen zu spielen. Oder ich bin dann auch froh, wenn sie weg sind.
Okay, verstehe.
Weißt du, also um einfach die Relation zu geben, ich muss es ja nicht selber haben, um es trotzdem toll zu finden. Und ich habe mir mit meiner Idee, meiner Bestimmung, meiner Lebensbestimmung gedacht, ich bin 31 und seit mindestens 20 Jahren weiß ich schon in mir drin ganz tief, ich werde keine Kinder kriegen. Das ist eine lange Zeit. aber ich habe für mich die Bestimmung auch gefunden, so, okay, ich werde vielleicht nicht den klassischen Weg gehen, den man kennt, also, keine Ahnung, Kinder kriegen, heiraten und so weiter, aber meine Bestimmung ist, dass ich ganz, ganz, ganz viel dafür tun werde, dass die Kinder anderer eine Zukunft haben und auch irgendwie einen Planeten haben, auf dem sie leben können. Und deswegen ist dann so, mein Baby ist halt Tier- und Umweltschutz und da gehe ich halt auf und ich bin so ein bisschen, ja, ich sehe halt so viele Kinder, deren Eltern sich nicht um ihre Zukunft kümmern, in dem Sinne, dass sie halt zum Beispiel sich nicht darum kümmern, was mit dem Planeten passiert. Und dann denke ich mir, okay, dann muss jemand anders das tun. So, ihr zieht ihr Kinder auf, ihr gebärt sie und ich gucke, dass sie einen Planeten haben, auf den sie leben können.
Boah, ich finde das so nobel von dir. Das ist irgendwie eine schöne Sache auch irgendwie. Das schließt den Kreis schön und ist ein guter Deal, den man schon mal eingehen kann.
Ja, oder? Also das ist mir halt auch wichtig. Also irgendwie so, ich werde halt keine Nachfahren haben. Ich werde nicht mein Erbgut weitergeben. Das finde ich auch immer so eine Sache, dass die Leute unbedingt ihr eigenes Erbgut weitergeben wollen. Alter Vater, ey. Also, sorry. ist natürlich eine sehr voreingenommene Meinung, aber also ich werde es nicht tun. Und ich denke mir aber so, irgendwie möchte ich schon was Positives hier hinterlassen auf diesem Planeten, wenn ich gehe. Und ich möchte halt, dass die Kinder meiner Freunde, meiner Bekannten, ne, also die zukünftige Generation, dass sie es halt nicht erleben müssen, dass sie, also, keine Ahnung, dass wir einfach das haben, was schon passiert, Klimawandel, dass es schwierig wird, in gewissen Gegenden zu leben, in denen es aktuell noch möglich ist. Wir haben natürlich schon diese Probleme, die sind da, aber wir sind auf dem besten Weg, es noch schlimmer zu machen. Und irgendjemand muss sich drum kümmern, dass es besser wird. Und wie ich schon gerade gesagt habe, ich sehe einfach viel zu sehr, dass zwar Eltern sich um ihre Kinder aktuell kümmern, also in dem Sinne, und das ist jetzt wirklich hart gesagt, sich darum kümmern, dass ihre Kinder in einen super Kindergarten kommen und eine super Bildung haben und bitte, bitte doch Abitur machen und am besten auch noch studieren, damit sie ganz viel Geld verdienen. Bringt ihnen aber gar nichts, wenn sie in 20 Jahren kein Wasser mehr haben.
So. Ja, das ist und, so, als würdest du dafür sorgen, sorry,
alles gut.
dass du dafür sorgst, dass sie in einem Ferrari sind, der super schnell fährt und alles drum und dran, nur um dann mit 250 km/h gegen die Wand zu fahren. Ja. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, 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 eben. Also ist halt hart gesagt, ne? Aber so, ich kümmere mich halt darum, dass sie dann noch einen Planeten haben. Und ja, das ist halt auch echt so dieses Ding, diese Klischees, ne? Frauen, Bestimmung, Kinder kriegen. Also gut, wir sind natürlich Gott sei Dank aus den Zeiten raus, wo das klassische Bild ist, die Frau sitzt zu Hause und gebärt Kinder, während der Mann arbeiten geht. Zum Glück sind wir da nicht mehr. Ne? So, also größtenteils. Aber es ist wirklich so, dass ich auch wirklich erlebt habe, dass Menschen wirklich zu mir gesagt haben, hey, ja, aber das ist doch deine biologische Bestimmung. Und dann denke ich mir so, Digga, du hast mir nicht zu sagen, was meine biologische Bestimmung ist. Fuck you. Es ist meine Bestimmung, meine Selbstbestimmung, nicht deine.
Vor allen Dingen gefühlt bei dem, was ich habe mich mit dem Thema beschäftigt, aber gefühlt, was immer so ein bisschen außen vor bleibt, ist, ja, viele denken, ja, es muss ja dein eigenes Kind sein, wenn du dann hinterher ja doch Kinder kriegen möchtest.
Ach ja, naja.
Was ist denn mit Adoptieren vielleicht? Weil ich meine, das ist ja auch immer noch eine Möglichkeit und damit kann man ja auch noch im Menschen helfen und großziehen. Also ich meine, was soll das Argument, dass du musst dein Erbgut weitertragen oder was weiß ich? Nee,
also
ist auch irgendwie Bullshit.
Genau, ich verstehe natürlich den Wunsch, dass dass man, also ich kann es wirklich nachvollziehen, dass man selber diese Erfahrung machen möchte, also das Kind zu gebären oder zu zeugen gemeinsam. Das mit der Adoption, das ist auf jeden Fall ein valider Punkt, ist tatsächlich eine Sache, worüber ich schon mal nachgedacht habe. Aber ich weiß auch, dass leider es sehr, sehr, sehr schwer ist, zumindest in Deutschland zu adoptieren. Ich zum Beispiel würde als, sagen wir, keine Ahnung, in ein paar Jahren, ich bin Mitte 30, so, ich habe irgendwie keine Ahnung, einen Job und ein gutes Einkommen und irgendwie eine Wohnung, die groß genug ist. Ich würde es trotzdem extrem schwer haben, adoptieren zu können, weil ich keinen Partner habe. Also wenn ich keinen Partner hätte so, oder nicht verheiratet wäre. Und ich weiß auch, dass verheiratete Paare, die beide berufstätig sind, keine Ahnung, festes Einkommen haben, genug Platz, was auch immer, selbst berufstätige Paare, verheiratete Paare auch Probleme haben zu adoptieren. Also es wird den Leuten extrem schwer gemacht zu adoptieren, was natürlich auch richtig ist. Man muss ja natürlich schauen, wohin die Kinder kommen und dass sie auch ordentlich aufgezogen werden. Andererseits denke ich mir aber, jeder Idiot mit 3 Gehirnzellen kann ein Kind zeugen. So.
Ja.
Das wird nicht kontrolliert. Das, damit meine ich nicht, also verstehe mich nicht falsch, dass man, keine Ahnung, Intelligenztest für Kinder bräuchte, aber die Balance ist da nicht so ganz gegeben.
Mhm. Yep.
Aber also es geht mich jetzt auch in dem Sinne nichts mehr an, so, weil ich will es nicht. Aber ja, es ist halt unglaublich schwer. Und was halt bei mir jetzt der Fall war, also ich habe halt wirklich echt viele Jahre gebraucht, da jetzt hinzukommen mit der Sterilisation. Ich habe es halt erlebt, dass, weil wir ja beim Thema Selbstbestimmung sind, dass Ärzte mir gesagt haben, nein, das geht nicht. Oder nein, das befürworte ich nicht, weil deine Bestimmung ist es, Kinder zu kriegen.
Boah.
Ja, und das ist so, also es ist halt echt krass, bis ich überhaupt jemanden gefunden habe. Ich habe einmal jemanden, also ich habe sehr viele Gynäkologen schon gehabt und beziehungsweise ich muss ja auch oft zum Gynäkologen aufgrund meiner Endometriose, also viele Schmerzen, ne? Also ich bin halt da auch wirklich, ich bin auch noch, sag mal schnell, sowieso als Schmerzpatientin ja immer irgendwie unter Medikamenteneinfluss und das muss halt regelmäßig kontrolliert werden. Mhm. Und ich wollte einmal einen neuen Gynäkologen aufsuchen. Und war bei einem Arzt, der mir empfohlen wurde, ein männlicher Arzt, also ein Mann, so der neu auf dem Gebiet war, also ein junger Arzt, wurde mir empfohlen und ich denke, ja, probier's mal aus. Ne? Also mir ist das persönlich übrigens völlig egal, ob Mann oder Frau mein Arzt ist, also das, da habe ich kein Problem mit gehabt. Aber dieser Mann, ich war dort zum ersten Gespräch, also zum Vorgespräch, es war vor, keine Ahnung, ich würde mal sagen 5, 6 Jahren oder so, da wusste ich schon, dass ich keine Kinder will. Und da hatte ich ja auch so tolle Schmerzen schon mit Endometriose. Wir wussten aber noch nicht, was es ist. Ich hatte damals ja auch noch meine Schmerzmittelsucht. Und naja, auf jeden Fall war ich da zur Vorbesprechung und er untersucht mich so. Und er hat es wirklich geschafft, innerhalb von 5 Minuten mich zum Heulen zu bringen, weil er zu mir sagt, ich sitze da wirklich auf einem Gynäkologenstuhl, breitbeinig. Und ich weine. Und er sagt zu mir, ja, also das mit den Schmerzen, sie müssen halt auch einfach mal ein Kind kriegen, weil dann erledigt sich das mit den Schmerzen auch. Ich meine, dafür sind sie ja dann eh da. Das hat ein Gynäkologe zu mir gesagt, während ich weinend auf seinem Stuhl sitze. Ich bin wirklich weinend da rausgegangen aus dieser Praxis und dachte mir so, okay, mir hat gerade ein Arzt gesagt, dem ich mich anvertraut habe, dass es meine Bestimmung ist als Frau, ein Kind zu kriegen, damit denn meine Endometriose-Schmerzen weggehen. Weil der Körper will das ja. Also, ja, also, der kriegt eine sehr schlechte Bewertung von mir. Google-Bewertung. Mein persönliches Vendetta. Nee, auf jeden Fall, also nee, ich kann ihn nicht weiterempfehlen. Das war, glaube ich, so das, also, ich sag mal so das Härteste, ne, so was mir passiert ist. Aber dieses ja, Kritik oder Gegenwind habe ich auch von anderen Ärzten bekommen. Mein Hausarzt, der meinte, als ich ihm das erzählt habe, so, ja, ich kann Ihnen da gar nicht helfen. Keine Ahnung. So, okay, ich bin schon seit 15 Jahren bei Ihnen und Sie wissen, Sie kennen mich auch und so. Und er so, nö, da müssen Sie mit Ihrer Gynäkologin sprechen. Okay. Dann habe ich mit meiner Gynäkologin mal gesprochen. Also, es ist meine frühere, ich habe jetzt eine neue, meine frühere Gynäkologin, als das nämlich vor einem Jahr schon Thema war mit der Steri, da hat sie, meinte ich zu ihr, ja, ich bräuchte von Ihnen bitte mal ein Dokument, das aussagt, also ich war mehrere Jahre bei ihr, dass wir schon früher mal darüber gesprochen haben, dass ich keine Kinder will. Also die Ärzte wollten halt sehen, dass das nicht erst seit einem halben Jahr eine Idee von mir war, sondern schon seit Jahren. So. Und ich war bei meiner Gynäkologin immer, wenn ich vorgesprochen habe, habe ich immer gesagt, ich will keine Kinder. Und sie so, hä, nee, da haben wir nie drüber gesprochen. Das stimmt nicht. Ich habe immer gesagt, dass ich keine Kinder will. Und wir haben auch immer gesagt, ne, also Verhütungsmittel habe ich ja immer genommen. Und ich habe immer gesagt, ich will keine Kinder. Und sie so, nee, kann ich mich nicht dran erinnern. Okay, fuck you. Ja, naja, und dann war das ja auch so, dass ich dann letztes Jahr schon den OP-Termin hatte für die Operation. Und da war das dann wirklich so, dass eine Ärztin mehrere Gespräche mit mir geführt hat über ein halbes Jahr. Also ich habe wirklich mehrmals dort, sie hat mehrmals mit mir gesprochen, ich habe mehrmals um die Sterilisation gebeten, ich habe von meiner Schmerztherapeutin quasi einen Katalog an Dokumenten mitbekommen, also die hat wirklich alles dokumentiert. Die hat das sogar befürwortet, dass ich eine Sterilisation bekomme, also meine Schmerztherapeutin, ganz tolle Frau, die hat das schriftlich aufgefasst und hat gesagt, okay, sie unterstützt das, weil sie kennt mich und weiß, dass das wahrscheinlich mir helfen wird und also zumindest auch dem psychischen Leiden irgendwie ein bisschen, ja, das erleichtert. Und dann hat die Ärztin, also die Oberärztin dort, die mich operieren sollte, hat zugesagt, mündlich, hat mir das nicht schriftlich ausgehändigt. Und dann hatte ich irgendwie OP-Vorbereitung, hatte einen OP-Termin, alles durchgemacht, ne, so Anästhesie-Sprechstunde, Blut abnehmen und so weiter und so fort. Ein Tag vor der Operation ruft mich die Ärztin an und sagt, ich habe mich umentschieden, ich mache die Sterilisation sich. Ich sage, okay, warum das denn? Sagst du, ja, nee, ich kann die Verantwortung nicht übernehmen. So, okay, ich übernehme sie. Und sie so, nee, mache ich nicht. Die Gründe reichen mir nicht. Ah, und dann war ich natürlich sauer und traurig und habe dann geweint und habe gesagt, okay, dann will ich die Operation nicht, weil ich ihr dann ja auch nicht mehr so richtig vertraue. Die Operation war ja, wie gesagt, Hauptgrund waren ja die Schmerzen. Die Steri war ja nur on top, aber ich habe gesagt, nee, mache ich nicht. Ja, und dann habe ich halt mir nochmal eine zweite Meinung eingeholt und war jetzt dann in einem anderen Krankenhaus und die hatten mir dann sofort zugesagt, haben mir das sofort schriftlich auch ausgehändigt, haben gesagt, okay, sobald du bereit bist für die OP, melde dich, dann machen wir das. Und dann habe ich jetzt nochmal ein Jahr gebraucht und habe halt nochmal wegen den Schmerzen, ich dachte, es wird vielleicht besser oder ich kann eventuell, also ich hatte dann auch jetzt die Hormonspirale ausprobiert, die habe ich auch aktuell noch drin. Und dachte, ja, eventuell kriegen wir das unter Kontrolle, aber das war leider nicht so. Ich hatte jetzt wirklich starke, richtig, richtig dolle Schmerzen. Ich bin sehr viel unter Schmerzmittel. Ich habe halt Probleme bei der Arbeit gehabt dadurch. Da habe ich gesagt, nee, komm, machen wir. Und ja, die haben dann ohne Wenn und Aber sofort gesagt, ja, wir haben vor einem Jahr haben wir gesagt, wir machen die Sterilisation, wir haben das schriftlich aufgefasst, wir machen sie. Also richtig, richtig cool. Sie haben mich dann nur noch mal am Tag der Operation, also am Montag dann gefragt, bist du dir ganz sicher? Hat sich irgendwas geändert? Möchtest du irgendwie was ändern? Ich sage, nein, wir machen das und dann haben sie es gemacht.
Oh, das finde ich so schön.
Ja, also ich war auch mega glücklich. Und ich habe extra vorher nichts gesagt, auch nicht bei Social Media, nicht zu meinen Freunden, gar nicht. Es wusste wirklich nur meine Mama und mein Partner. Ich wollte es nicht verjinxen. Ich hatte halt Angst, sobald ich es irgendwie öffentlich ausspreche, dass es irgendwie dann wieder einen Tag vorher einen Anruf gibt, so irgendwie. Und deswegen habe ich gar nichts gesagt. Und dann habe ich es am Dienstag, als ich nach Hause gekommen bin, habe ich es gepostet und ich war so glücklich.
Es ist auch irgendwie echt schön, dass das dir jetzt auch vor allen Dingen ermöglicht wurde, weil ja. Ich glaube, so ich habe mich jetzt, als wir das Thema vorbereitet haben, mich mit vielen auseinandergesetzt und darüber auch mal nachgefragt, wie das denn so ist. Und es ist halt wirklich so, dass das super schwierig ist für Frauen, das durchgesetzt zu bekommen, gerade wenn man keine Kinder hat. Und ich finde das so unfassbar scheiße. Also ich sag einfach irgendwie, es ist unfassbar scheiße. Also jetzt auch nochmal von dir zu hören, dass man dir ins Gesicht gesagt hat, dass das deine Rolle ist, Kinder zu kriegen und du das doch machen musst. Da kriegst echt das kalte Kotzen, ey. Also ich weiß nicht, woher dieses gesellschaftliche Bild kommt. Also wir sollten alle mal mehr Richtung Selbstbestimmung kommen. Also, dass jeder wirklich mit seinem Körper machen kann, was er möchte, solange es nicht irgendwem schadet. Und
richtig.
Aber
es ist halt, also ich habe halt auch, also gerade von Ärzten ist das ja immer noch so eine Sache, also dass mir das halt ein Arzt gesagt hat, auch ein Gynäkologe, das hat mich natürlich doppelt getroffen. Ja. Weil was glaubt er dem, wer er ist quasi, ne? Und vor allem, stell mal vor, der redet das nochmal anderen Frauen ein. Und Frauen gehen ja dahin, um Hilfe zu bekommen. So. Und das ist halt, wenn ich sage, ich habe Schmerzen und er sagt, ja, muss halt mal schwanger werden. Es ist nicht die richtige Therapie bei Schmerzen. das weiß sogar ich und ich habe nicht Medizin studiert. auf jeden Fall ist das halt ja auch so, dass andere oft der Meinung sind, dass sie halt irgendwie darüber urteilen können. Ne? Also das war ja auch so ein Grund, warum ich das halt im Vorfeld nicht veröffentlicht habe und auch nicht gesagt habe, so, ja, ich werde jetzt demnächst sterilisiert und so. Weil immer, wenn ich darüber gesprochen habe, habe ich ja vorhin schon gesagt, kam ja auch oft so diese Sachen, bist du dir da ganz sicher? Nicht, dass sich das nochmal ändert und dass du dann irgendwann doch Muttergefühle bekommst. Und immer, ich habe das immer gehört, immer und immer und immer. Ich glaube, ich das irgendwie selten so, dass jemand gesagt hat, okay, cool. Sondern immer waren sie so, ach ja, Und darauf hatte ich keinen Bock. Und das ist halt auch echt so eine, so dieser, diese verbreitete Meinung. Und dass sich das dann auch immer noch mal ändert. Ja, es ist nicht bei jedem so. Das heißt nicht bei jeder Frau, dass sich das irgendwann ändert. So, klar weiß ich das auch nicht, was bei mir in 5 bis 10 Jahren passiert. Ich weiß es nicht. Aber ich bin 31 und 20 Jahre weiß ich, dass ich es nicht möchte. Also das ist so, das ist schon eine lange Zeit.
Vor allen Dingen, wenn man, also ich meine, glaube so Ratschläge wie wie du ja gerade genannt hast, sind ja wahrscheinlich auch nie böse gemeint. Nee. Aber was man damit halt auch macht, ist, man versucht es halt ja trotzdem irgendwie auszureden, statt nach Optionen zu suchen, falls denn der Fall XY eintreten sollte.
Ja.
Statt welche Möglichkeiten hättest du denn dann? Und wenn man da eine Lösung gefunden hat, wie zum Beispiel jetzt eine Adoption, ja, fertig, Punkt aus. Also nicht den Leuten versuchen, das auszureden, sondern einfach machen lassen, weil es ist ihr Leben und es tangiert deines in keinster Weise. Und von daher,
ja, vor allem, chill. Chill, genau. Vor allem ist es mein Körper. Es ist mein Körper, was mit meinem Körper bestimmt, das hab ganz alleine ich zu entscheiden. Du weißt nicht, was ich fühle. Du weißt nicht, was ich durchgemacht habe. Du kennst nicht, wie sich mein Körper anfühlt. Und solange du das nicht weißt, so hast du kein Recht zu bestimmen oder zu urteilen, was mit mir passiert. Und das ist halt auch frustrierend. Das ist frustrierend, wenn du etwas an deinem Körper ändern möchtest und es nicht kannst, weil jemand anders dir sagt, nein, das ist nicht deine Bestimmung oder nein, das gehört so. Egal, ob das jetzt eine Sterilisation ist oder was anderes. Im Verhältnis zu setzen, ist das eigentlich also immer so, dass dieses Ding, es ist dein Körper, was du mit deinem Körper machen möchtest, ist deine Sache. So. Und da hat keiner drüber zu urteilen, dass du das nicht machen sollst, weil irgendwie, ne, es wird ja von der Gesellschaft erwartet. Ich muss aber dazu sagen, ich habe das gepostet am Dienstag, also nach der Operation habe ich halt gepostet, was passiert ist. Also ich habe halt schon im Vorfeld eher berichtet, dass ich operiert werde, habe nicht gesagt, was es ist. Im Nachhinein habe ich das dann öffentlich gemacht. Mir war das auch wichtig, das zu teilen. Und ich habe so gutes Feedback bekommen. Es haben sich mehrere Frauen bei mir gemeldet und haben gesagt, wow, krass, geil, wie hast du das geschafft? Ich will das auch schon seit Jahren und ich schaffe es nicht. Dann haben sich aber auch zum Beispiel Mütter gemeldet, junge Mütter, die auch gesagt haben, irgendwie, sie finden das toll, sie finden das mutig, sie finden das toll, dass ich das öffentlich mache. Und das war so viel für mich, also das war mir so viel wert und hat mir ganz, ganz viel bedeutet. Also auch zum Beispiel von jungen Müttern das zu hören, ne? Die erst seit kurzem auch Kinder haben, wo ich weiß, dass die in einer ganz anderen Welt gerade stecken, aber trotzdem dieses Verständnis aufbringen können, hat mir ganz, ganz viel bedeutet. Und ich hatte wirklich ein bisschen Angst und dachte so, oh, mal gucken, was da so kommt. Aber bisher war es alles positiv. Also ich habe seit meinem Post immer eher positive Sachen gehört und die einzigen Sachen, die so waren, waren immer vor der Operation eher, wenn ich im persönlichen Gespräch mit jemand war, dass die Leute dann so diese Klischees rausgehauen haben. Also das finde ich richtig toll.
Ey, das macht, ich sitze hier gerade mit einem breiten Grinsen, weil ich das so schön finde, dass es offensichtlich Menschen gibt, die das Passierte einfach überdenken und dann aber auch nicht direkt voreilig sind, sondern dann ja mal drüber nachdenken, welche Konsequenzen das hat und dann dir auch das Feedback geben mit nicht einfach rausgeworfenen Gedanken, sondern nachgedachten Gedanken.
Ja, vor allem die Akzeptanz, ne? Also, dass das andere Menschen akzeptieren, obwohl sie eine andere Meinung haben. Das ist ja ganz wichtig. Genauso akzeptiere ich ja natürlich auch, dass andere irgendwie den Wunsch haben, sich fortzupflanzen. Und das ist für mich ein genauso wichtiger Punkt wie mein Wunsch. Also, weißt du, was ich meine? Das ist einfach, das ist deren Wunsch und den akzeptiere ich. Den würde ich niemals in Frage stellen. Ich würde niemals mir anmaßen, zu jemandem hinzugehen und zu sagen, wie, du kriegst ein Kind? Bist du nicht langsam zu alt dafür? So, oder, keine Ahnung, oder meinst du nicht, du hast schon 3 und das reicht? Würde ich niemals machen. Das ist, wenn das ihre Bestimmung ist und sie wollen das, oder wenn eine Person sagt oder eine Frau sagt, ey, ich möchte früh Kinder kriegen oder ich möchte einfach nur Mutter sein, so, okay, absolut cool, mach es. So, es ist nicht mein Leben, nicht mein Körper. Aber genauso akzeptiere es auch bei mir, wenn ich sage, ich möchte es nicht für meinen Körper. Ne? Das ist immer so, sag mal schnell, die Balance.
Genau, das Geben und Nehmen halt. Ich gebe dir Akzeptanz, du gibst mir Akzeptanz, genau. Wir sind alle cool.
Ja. Ja, auf jeden Fall, das war echt, war sehr emotional jetzt die letzten Tage bei mir. Und aber ist alles gut gelaufen und ich bin ganz, ganz doll glücklich jetzt und happy, wie das Feedback bisher war. Bin mal gespannt, wie das so wird, wenn sich das so langsam unter meinen Freunden verbreitet. So, oder unter den Personen, mit denen ich schon mal gesprochen habe, die es dann so klischeehaft betitelt haben, ne? Oder dann auch das kritisiert haben. Da bin ich mal sehr gespannt, wie das so wird. Aber schauen wir mal. Ja,
das steht auf einer anderen Seite, aber was ich auch echt ganz toll von dir finde, ist, dass du diesen Schritt nochmal gewagt hast, weil gerade die Sache, dass das einen Tag vorher mal abgesagt wurde, ich glaube, das verlässt einen, glaube ich, so schnell nicht. Selbst wenn man jetzt halt, wie du jetzt gerade diese positive Nachricht hat, das bekommen hast, dass man das jetzt macht, ich glaube, dann hat man trotzdem, wahrscheinlich hattest du die Nacht dann vorher oder so, total viele Gedankenchaos und Sorgen, dass das doch abgesagt wird oder sonst was und dass du dann frei von dessen dann trotzdem hingegangen bist, auch wenn du vielleicht dachtest, irgendwas passiert noch und es ist aber jetzt gut ausgegangen.
Ja, ich habe wirklich bis zum letzten Moment hatte ich Angst. Ich wirklich bis zum letzten Moment, als die Gynäkologin zu mir kam im letzten Moment und meinte, wir sprechen jetzt die Operation und dann nochmal gefragt hat, bist du wirklich sicher, möchtest du die Sterilisation? Ich hatte wirklich Angst, dass sie auch Nein sagt. So. Und ich lag da schon so komplett verkabelt. Ne? So, ich war schon bereit einzuschlafen. Aber es war alles gut.
So, wie so Tor Nummer 3 oder der Zong. Nein, genau. Nicht der Zong.
Übrigens, wir machen das nicht. Und jetzt kannst du schlafen. Was? Narkose läuft. Nee, alles cool. Also du hast recht. Ich war wirklich nervös. Wie gesagt, ich habe es ja dann noch nicht öffentlich gesagt. Ich wollte es nicht verjinxen. Ich war total abergläubig und hatte wirklich Panik. Dass sie sich anders entscheiden. Deswegen hatte ich auch letztes Jahr, als ich da war zum Vorgespräch, als die Ärztin mir gesagt hat, ja, wir machen die Steri, da habe ich gesagt, kann ich das schriftlich haben, bitte? Ich habe sofort gesagt, kann ich das schriftlich haben? Sie so, ja, klar, drucken wir die aus, so, ne? Nimm's mit, kommst du wieder. Ja. Und ich war wirklich so, okay, wirklich? Also, wirklich? Sie würden das wirklich machen? So, okay, was? Und das Witzige ist ja, dass obwohl ich, das muss ich dann auch noch dazu sagen, mit der Operation, also dadurch, dass ich ja Schmerzpatientin bin, ist das bei mir, sind auch kleine Eingriffe, so wie dieser, das ist ja ein minimalinvasiver Eingriff, also wirklich eine ganz kleine Operation, sind bei mir trotzdem riskant, weil mein Körper extrem reagiert. Und ich habe ja auch das Problem, dass ich sehr viele Schmerzmittel und hohe Schmerzmittel nehmen muss, also hochdosierte, weil ja durch meine frühere Abhängigkeit die nicht mehr wirken, die normalen Sachen. Und deswegen hatte ich Angst vor dem Eingriff, weil jeder Eingriff ist für meinen Körper sehr, sehr stressig. Und dann bin ich dahin und dann sagte die Ärztin mir, ja, wir würden die Operation machen, wir würden sie sterilisieren, aber überlegen Sie mal, ob Sie nicht vielleicht als Alternative doch nochmal die Hormonspirale nehmen wollen würden. Und dann habe ich das überlegt und ich fand das total geil, dass sie mir dieses Feedback gegeben hat und ich hatte so diese Sicherheit, ich kann die OP machen, aber ich versuche nochmal die Hormonspirale. Und habe jetzt wirklich noch ein Jahr die Spirale drin gehabt, ich habe sie auch immer noch drin, und habe nochmal ein Jahr gewartet, das nochmal reflektiert und dadurch, dass ich aber so diesen Zettel hatte, wo das drauf stand, war das für mich so, okay, so ich kann hingehen, aber ich versuche es nochmal ohne Operation. Und jetzt hat es dann ja, wie gesagt, super gut sofort auch funktioniert. Ich musste nicht nochmal neu diskutieren und so. Es war aber auch sehr, sehr cool, dass sie mir das Feedback gegeben hat und ich dann auch irgendwie die Gewissheit hatte, ja, ich kann jederzeit hingehen und es dann doch durchführen lassen.
Ich finde das so unfassbar toll. Ich kann gerade gar nicht irgendwie richtig in Worte fassen, was da in mir vorgeht, aber irgendwie von allem, was man so um sich herum mitkriegt, ist das ja eigentlich abseits dessen, was man so mitkriegt, aber dass das jetzt Erfolg hatte,
ja,
finde ich einfach echt fast schon, also in meiner kleinen Welt ist das so revolutionär, du hast so, ja, scheiß auf alles, ich also Selbstbestimmung. Ich rock das Ding. Und dass das jetzt auch endlich geklappt hat, das macht mich unfassbar happy. Und
ja, ich bin auch wirklich mega glücklich. Also für mich hat sich auch nichts verändert. Es war also vom Gefühl her, ne? So, es ist jetzt, also ich bin natürlich super glücklich, aber von meinem, diesem Instinktgefühl, dieses Bauchgefühl einfach, war es jetzt gar nicht anders. Es ist einfach so, es ist jetzt einfach nur mehr safe für mich, keine Kinder zu kriegen. Und davor hatte ich nochmal so ganz kurz so einen Moment, wo ich wirklich nochmal in mich gegangen bin und gesagt habe, okay, gib dir die Chance und geh einmal wirklich, wirklich in dich und schau, ob du irgendwo den Wunsch hast, ein Kind zu kriegen. Also ich habe mich wirklich damit auch beschäftigt und ich habe nochmal in mich reingehorcht, mehrmals, und habe gesagt, okay, denk wirklich drüber nach, willst du es für immer machen, willst du es machen? Und immer kam ich ganz klar mit einem 100%igen Ja daraus. Deswegen war es für mich dann im Vorfeld, also ich war nervös, ja, ich hatte Angst, dass es mir weggenommen wird quasi, aber es war für mich gar kein Zweifel mehr. Ich habe genug Zeit gehabt, um drüber nachzudenken. Das war eigentlich echt, also jetzt ist es richtig gut gelaufen.
Es freut mich auf jeden Fall wahnsinnig. Und also falls ich mal von jemandem hören sollte, dass er es machen möchte und Negativerfahrungen hatte, kannst du mir gerne auch mal die Adresse geben, dann würde ich die auch auf jeden Fall dahin leiten, weil ich glaube, viel mehr Menschen sollten dieses positive Gefühl haben und auch über sich selbst bestimmen dürfen, abseits dem, was die Gesellschaft einen vorschreibt.
Ja, das mache ich sehr gerne. Wenn man mich jetzt auf Social Media privat anschreibt, dann gebe ich auch die Information raus. Also ich habe jetzt natürlich ein bisschen Gedanken, so dass alle einfach hinrennen. So, ich will auch. Aber andererseits, wie gesagt, es haben mir auch so viele geschrieben, so, boah, ich kämpfe auch schon so lange dafür. Wie hast du das geschafft? Da habe ich natürlich die Information rausgegeben, ne? Also auch den Namen des Krankenhauses.
Okay.
Ja.
Ich finde das vor allen Dingen echt super, dass es eben halt ein Krankenhaus gibt, das dort hilft. Ich habe mir halt auch die Frage gestellt, was ist denn zum Beispiel mit Frauen, die zum Beispiel vergewaltigt wurden und schwanger werden, ob da eine Abtreibung möglich ist. Und das ist ja auch ein sehr kontroverses Thema mit der Abtreibung.
Ja.
Weil einerseits, ich glaube, laut deutschem Recht ist es ja so, dass der Fötus ja auch sein eigenes Recht hat, ab zwölf Wochen hat er sein eigenes Recht. Es ist halt die Frage, ist das dann Mord, wenn man es abtreibt oder nicht? Und das ist halt auch echt super schwierig und kontrovers zu beurteilen. Andererseits, wenn ich mich reinversetze in jemanden, der vergewaltigt wurde und ein Kind kriegt, da gibt es für mich eigentlich gar keine andere Wahl, außer zu sagen, ey, das Kind, also du willst doch nicht das Kind von deinem Vergewaltiger großziehen.
Ja, also, aber wenn ich dich da mal ganz kurz unterbrechen darf, selbst wenn man nicht vergewaltigt wird, hat man das Recht auf eine Abtreibung und kein Kind zu wollen.
Klar, darauf hätte ich auch noch hinausgewollt, aber das ist so das Gedankenbild, wo das Thema Abtreibung bei mir quasi anfing.
Ja,
genau.
Ja,
das stimmt, da fing es an, aber klar, jeder irgendwie sollte zumindest meiner Meinung nach wirklich auch das Recht auf Abtreibung haben, weil egal was ist, du musst dich ja irgendwie auch um das Kind kümmern können, du musst ihm eine gute Zukunft geben können, wie auch immer. Und wenn du dafür nicht bereit bist oder was auch immer, musst doch darüber entscheiden dürfen, ob du das auf die Welt bringen möchtest und darauf dafür die Verantwortung trägst.
Ja.
Oder ob du das nicht kannst und dass einem die Entscheidung dann ab 12 Wochen genommen wird. Und ich glaube, manche wissen ja nicht mal, dass sie nach zwölf Wochen, dass sie schwanger sind. Kann ich sagen, ja, Pech jetzt gehabt, 12 Wochen sind vorbei, Rückgaberecht weg, Pech.
Ja, das ist also, ja, auf jeden Fall, also bin ich voll bei dir. Ich bin absolut pro Abtreibung. Ich hatte selber noch keine, zum Glück. Ich war noch nie schwanger, ungewollt. Und das ist auch gut so. Ich glaube, das wäre für mich, glaube ich, auch sehr, sehr schlimm gewesen. Ich kann es natürlich nicht sagen, weil ich nicht in der Situation war, aber ich hätte wahrscheinlich abgetrieben. Aus dem jetzigen Standpunkt heraus kann ich das so sagen. Aber das ist das Thema Selbstbestimmung. Ab der 12. Woche sozusagen bestimmt das jemand anders für dich. Und der schlimmste Fall wäre natürlich, wenn jemand sich an einer Frau vergeht und sie dadurch schwanger wird. Aber auch genau aus anderen Gründen kann man ja auch eine Abtreibung wollen, wie du ja gerade gesagt hast, wenn man einfach sich nicht in der Lage dazu fühlt, wenn man einfach nicht in der richtigen Situation ist oder es einfach de facto nicht will, weißt du? Also ich mit meinen, ne, ich will nie Kinder kriegen, wenn ich durch Zufall schwanger geworden wäre, ich hätte es einfach nicht gewollt, einfach so aus, einfach Grund, so einfach mein Grund, ich will es nicht, so. Und das ist, und das wäre auch mein gutes Recht gewesen. Und ich kenne Frauen, die abgetrieben haben. Ich weiß, dass es sehr, sehr schwierig ist, abzutreiben. Denn es ist verboten, ne, es ist nicht verboten, aber es ist verboten dafür, ja, Werbung zu machen oder einfach nur zu sagen. Also die Ärzte dürfen nicht mal sagen, dass sie Abtreibung vornehmen. Und dann kommt dazu der psychische und soziale Druck. Vor einer Abtreibung muss eine Frau so viel auf sich nehmen, so viele Gespräche, muss über so viele Hürden gehen, um diese Abtreibung zu erreichen. Dazu kommt dann wahrscheinlich noch im sozialen Umfeld der Druck, wenn vielleicht der Partner oder Familie oder wer auch immer irgendjemand reinredet und sagt, du musst ein Kind kriegen, es ist Mord. So. ja, keine Ahnung, vielleicht auch was anderes sagt. Ich wollte es jetzt nicht so ins Lächerliche ziehen, aber na, du weißt, was ich meine. Und da ist so viel Druck dahinter, so viel Stress. Und dann ist da auch noch die Sache, dass, wie du gerade schon gesagt hast, vielleicht weißt du ganz lange nicht, dass du schwanger bist. Und dann wird die Zeit knapp. Und dann hast du ein richtiges Problem. Und diese Abtreibung, ich weiß es direkt von einer Person, die es mir berichtet hat, ist auch kein Zuckerschlecken. Du merkst es, du spürst es. Es tut unglaublich weh. Und es macht was mit deinem Körper. Und ich kann mir nur vorstellen, dass wenn ich schwanger werden sollte, gut, jetzt passiert es nicht mehr zum Glück. Wobei, wenn ich jetzt schwanger werden sollte, ne, dann verklage ich meine Ärztin, die mich sterilisiert hat.
Wow.
Ja, aber hallo? Also eigentlich, naja, egal. Anderes Thema. Nein, aber okay, sagen wir, du bist schwanger. Ungewollt, du willst das Kind nicht, du willst abtreiben. Und du musst, erstmal musst du auf Termine warten mit der Abtreibung. Das dauert unglaublich lange. Du musst durch Vorgespräche durch, du musst überhaupt erstmal einen Arzt finden, der das macht. Und du musst vielleicht weite, weite Wege fahren. Und dann hast du einen Termin und dieser Termin dauert. Bis dahin hast du eine Zeit, in der du richtig leidest, weil was in dem Moment passiert, zumindest habe ich das aus einer Erfahrung schon gehört, dein Körper sagt dir, dass du dieses Kind möchtest. Dein Körper fängt an, Hormone auszuschütten. Dein Körper fängt an, sich auf die Schwangerschaft vorzubereiten. Ne? Also Übelkeit, was auch immer, Mutterhormone, die dann auftauchen. Also der Körper fängt dann an, sich darauf vorzubereiten. Die Person, die mir das damals erzählt hat, die hat gesagt, ich musste länger warten und sie hatte dann ein richtiges Problem, weil in der Zeit hat ihr Körper gesagt, er will das. Also ja, er hat sich darauf vorbereitet. Gut, die Evolution ist ja auch in dem Sinne richtig. Die bereitet den Körper dann darauf vor, 9 Monate einen Menschen heranzuziehen. Und das ist halt ein Leidensweg, wenn du das Kind nicht willst, weil dein Gewissen natürlich dann auch sich verändert. Und dann, wie gesagt, kommt noch die Abtreibung, die dann auch Schmerzen bereitet. Der psychische, soziale Druck. Dann habe ich letztens auch in Vorbereitung zu dem Podcast heute, habe ich eine Geschichte im Internet bei Instagram gesehen von einer Frau oder einer jungen Frau, ein junges Mädchen, Teenager, die durch Zufall schwanger geworden ist, es nicht wollte, weil sie zu jung war oder sich selber noch nicht alt genug bereit gefühlt hat. Und sie hat das relativ früh erkannt. Sie musste aber so lange auf einen Termin warten, dass es kurz vor der 12. Woche war. Hätte dieser Termin nicht stattgefunden, wäre sie über die 12. Woche gekommen. Und dann hätte sie es nicht mehr abtreiben können. Also es war wirklich so allerletzte Minute quasi. Irgendwie, das war so der letzte Termin vor der 12. Woche. Und das ist halt echt, also stell dir mal vor, der Termin wird irgendwie abgesagt, keine Ahnung, weil irgendwas ist, Arzt krank, sie krank, was auch immer.
Ja, und dann war es das mit der Selbstbestimmung.
Ja, genau. Und das ist halt so das Ding. Und ja, klar, irgendwann wird der Fötus dann älter und fängt an, ein Leben zu entwickeln. Und der Grad ist ganz schwierig. Ich mag da gar nicht drüber urteilen, ab wann es zu spät ist. Ich bin nicht in der Situation gewesen. Ich finde es so schlimm, wie schwer es Frauen gemacht wird. Ich finde es so schlimm, wie viele Hürden eine Frau gehen muss, um zu dieser Abtreibung zu kommen. Na, also das meine ich. Also wie gesagt, ich mag nicht urteilen, ob die 12. Woche der passende Zeitraum ist, um zu sagen, so ja, ab jetzt darf man nicht mehr. Ich finde es eher viel, viel schlimmer, wie lange das Ganze im Vorfeld braucht.
Ja,
das. Von dem, was ich jetzt so gehört habe.
Und auch, dass es schwierig gemacht wird, dass Ärzte das teilweise dann halt nicht sagen. Also irgendwie müsste entweder in der Gesetzgebung was gemacht werden, wenn man schon die 12 Wochen quasi eingeräumt bekommt, sag ich jetzt mal, dann soll man derzeit auch wirklich alle Möglichkeiten haben, um dem vorzubeugen und das auch in einer passenden Zeit und nicht, dass man dann quasi gezwungen wird, die Geburt durchzuführen und das Kind vielleicht hinterher zur Adoption freizugeben oder dann selbst großzuziehen.
Ja.
Das ist irgendwie ein Unding, weil, wie gesagt, es kann aus verschiedensten Gründen passieren und du willst es aus verschiedensten Gründen nicht. Hm. Aber dass du dann quasi nach 12 Wochen dazu gezwungen wirst, das dann trotzdem so weit durchzuziehen, bis zu einem Punkt, wo es dich einfach unglücklich macht und einschränkt und dir auch Schmerzen zubereitet. Nee, also das geht über mein Verständnis hinaus und da muss einfach... Da gibt es einfach einen Verbesserungsbedarf an allen Ecken. Also,
ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Sehe ich auch so. Ich kann mich noch erinnern, als ich bei meiner Gynäkologin war, die da erzählt hatte, von wegen so, was, wir haben nie darüber gesprochen, dass sie keine Kinder wollen. Hm. Die übrigens maßgeblich daran beteiligt war, mich schmerzmittelabhängig zu machen. Weil diese Frau hat mir über Jahre und Jahre und Jahre nicht nur die Pille verschrieben, die ich nach 15 Jahren abgesetzt habe, dazu komme ich gleich, sondern sie hat mir einfach immer stärkere Schmerzmittel gegeben. Was dann dazu geführt hat, dass ich abhängig wurde. Also nachdem ich irgendwie, keine Ahnung, fast 8, 9, 10 Jahre Ibuprofen und Paracetamol gefressen habe und die dann irgendwann nicht mehr gewirkt haben, obviously, hat die Frau mir einfach irgendwann Opiate gegeben. So, also das, ne, also das war halt so, es war Symptome besiegen, aber nicht die Ursache bekämpfen. Und mein Gott, bin ich froh, dass ich bei der weg bin. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ich kann mich erinnern, dass immer wenn ich in dem Wartezimmer saß, dann war da so ein Flyer-Regal, ne? Also da waren halt überall so Bücher und Flyer und so, halt so Informationsflyer für Mami-Gruppen, Schwangerschaftsgeschichten und so. Und alles war pro Kind, also pro Schwangerschaft. Das liegt auch daran, dass natürlich Ärzte nicht, also es darf keine Werbung gemacht werden für Abtreibung. Das verstehe ich halt auch wirklich bis heute nicht. Wieso darf man keine, das ist ja keine Werbung, das ist Informationsweitergabe.
Richtig.
Das ist keine Werbung, ein Arzt wirbt ja nicht damit so, hey, kommen Sie und kriegen Sie 2 zu meinem Preis. So, hier machen Abtreibung 2 hintereinander. Das ist ja nicht der Fall, sondern Sie geben ja nur Informationen weiter in einem Flyer. So, ne? Aber das ist ja verboten, das ist nicht erlaubt. Na, auf jeden Fall, deswegen war halt alles pro Kind natürlich. Es waren auch Hinweise, ne, wegen Gewalt in der Ehe oder so, ne? Das war da auch, das fand ich ganz toll. Meine Ärztin da, zumindest da war sie sensibel. Die Olle. Sorry, ich bin so aggro. Aber was ich auch gesehen hatte, war, dass da kaum Aufklärung war über Verhütungsmittel. Also da waren halt viele Flyer so für Teenagerinnen, also Mädchen, die in die Pubertät kommen und dann ihre Periode bekommen. Also solche Aufklärungsflyer, ne? Was passiert mit meinem Körper? Was ist die Periode? Wie funktioniert das? Und natürlich dann auch so ein bisschen Aufklärung über Verhütung. Aber ganz, ganz viel über die Pille. Ganz, ganz viel über die Pille. Die Pille ist ja so toll. Und was die Pille macht. Und nimm mal die Pille. Und das ist ja so gut gegen Akne. So. Und was da überhaupt nicht war, waren Informationen zum Beispiel, wie man Kondome richtig benutzt. Dass es überhaupt noch andere Verhütungsmittel gibt. Welche auf dem Markt sind, welche es gibt. Ich habe selber erst letztes Jahr ja wirklich mich aktiv mit der Hormonspirale beschäftigt. Und ich habe vorher nie wirklich mir Informationen darüber geholt, aber meine Ärztin hat es mir auch nie vorgeschlagen. Meine Ärztin war halt auch immer so, ja, entweder kriegst du ein Kind, ne, pro Kind, also immer pro Geburt, oder, naja, Verhütung, ja, dann Pille, verschreiben wir die Pille. Mhm. Das liegt natürlich auch daran, dass die Ärzte ja auch Geld dafür kriegen, weil Medikamente verschreiben, ne, gibt ja Geld.
Klar.
Aber das ist auch so, da fehlen irgendwie Informationen. Da fehlen Informationen für Jugendliche, für junge Frauen, was es noch für Möglichkeiten gibt. Und wie gesagt, diese Flyer, dieses Flyerregal, das hat mich schon fast eingeschüchtert, weil das so pro Kind war, dass ich mir vorstelle, nur die Vorstellung, ich bin ein junges Mädchen, ich bin eine junge Frau, ich bin vielleicht schwanger und möchte eine Abtreibung und ich stehe vor diesem Regal, allein dieses Regal würde mich schon einschüchtern. Weil das Leben in mir, das Wunderleben und wie das halt, also es wurde so verglorifiziert, kann man das sagen? Ja,
doch.
Genau, und das war richtig einschüchternd. Und dann, wie gesagt, dann dazu noch, dass da so wenig Informationen waren, die noch irgendwie anderweitig relevant sind, vielleicht über deinen Körper, über die Verhütungsmöglichkeiten. Das hat mich irgendwie fast schon verstört. Also, so, weiß ich nicht.
Dann aber auch immer auf die Pille zu gehen.
Ja,
ich meine, das ist was mich jetzt so noch nicht betroffen hat, aber was ich halt jetzt auch vermehrt immer mitkriege, wie krass die Nebenwirkungen sind bei der Pille und dass darüber viel zu wenig berichtet wird. Also so gefühlt jede Frau, die irgendwie sagt, ich habe das Problem seit irgendwie Jahren und ich habe keine Ursache dafür und plötzlich setzen sie die Pille ab und merken, und auf einmal das lag daran.
Richtig, die Pille ist ein Teufelszeug und ich kann das sagen, weil ich habe die Scheiße 15 Jahre in meinen Körper gepumpt und meine Ärztin fing nämlich auch an mit der Pille, aber dazu muss ich auch sagen, also bei mir war es dann nicht, weil irgendwie, also Verhütung, ja klar, ich wollte auch verhüten, logisch, ich wollte nicht anders verhüten. Ich wusste natürlich, dass es andere Verhütungsmittel gibt, aber ich hatte mich auch schon bewusst natürlich für die Pille entschieden, weil die Pille bei starken Regelschmerzen das auch ein bisschen leichter machen kann. Also die Pille kann Endometriose-bedingte Schmerzen, starke Regelschmerzen ein bisschen erleichtern. Mhm. Bei mir war das aber so minimal. Also ich habe trotzdem mein Leben lang Schmerzmittel gefressen. Dazu kommt, dass die Pille, die starke Hormonpille, es gibt ja verschiedene, aber die starke Hormonpille gaukelt deinem Körper vor, dass er schwanger ist. Deswegen findet kein Eisprung statt. Das ist die Verhütung, die da passiert. Das Ding ist, mein Körper dachte 15 Jahre lang, er ist schwanger. Sei mal 15 Jahre schwanger. So, und das ist eine Scheiße, was da mit deinem Körper passiert. Wie gesagt, die Pille wird halt auch ja den jungen Frauen ganz oft verschrieben wegen Akne, weil Akne ist ja so schlimm und da sind wir nämlich beim Thema Selbstliebe, ne, Body Positivity oder in anderem Sinne auch Body Shaming. Ne? Akne ist einfach immer noch irgendwie so in der Gesellschaft so total schlimm angesehen und die Ärzte nutzen das natürlich dann auch, um zu sagen, so ja, nehmen Sie mal die Pille, dann geht Akne weg. Dafür ist die nicht da, Digga. So, und bei mir war das dann so, die Pille, ich habe die halt nach 15 Jahren abgesetzt, weil ich einfach überhaupt gar nicht mehr glücklich damit war, mit den Nebenwirkungen. Mhm. Es kann sogar sein, dass die Pille Depressionen begünstigt. Ich bin ja depressiv seit meiner Kindheit. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt auch sehr, sehr viele Probleme. Und habe dann halt gesagt, so, ich versuch's mal abzusetzen. So. Dazu kam dann auch noch, dass meine Gynäkologin damals, als ich dann irgendwie die starken Regelschmerzen hatte und auch noch abhängig war, dann hat ja irgendwann das Schmerzmittel nicht mehr gewirkt. Und ich musste ja immer mehr nehmen und mehr nehmen. Dann war ich ja, ich erzähle jetzt so ein bisschen durcheinander, ne? Aber das war dann so, dass ich halt irgendwann opiatabhängig war. Und das hat nicht mehr gewirkt alles. Und dann habe ich halt meinen Magen-Darm-Trakt kaputt gemacht dadurch. Durch die Schmerzmittel konnte er nichts mehr nehmen. Also ich habe dann halt Blut gespuckt und konnte nichts mehr aufnehmen. Und dann hatte ich halt das Problem, ja, was mache ich denn jetzt, wenn ich Schmerzen habe? dann hat sie mir gesagt, ja, dann machen wir das so. Du nimmst jetzt die Pille einfach komplett durch. Das bedeutet, für alle, die es nicht wissen, ich erkläre es ganz kurz, die Pille nimmt man ja 3 Wochen und dann macht man eine Woche Pause und in dieser einen Woche Pause kommt ja dann die Regelblutung. Ja. Und dann fängst du wieder an mit 3 Wochen. Ne? Also man macht immer eine Woche Pause, 3 Wochen Pille nehmen, jeden Tag eine. So, und dann sagst du, nimmst du einfach durch, also machst keine Pause, weil dann kriegst du deine Regel nicht. Das machen tatsächlich viele Ärzte oder Ärztinnen mit Frauen und sagen so, ja, du nimmst sie einfach durch, keine Regel, keine Schmerzen, alles cool. Mein Körper dachte sich so, nach einem halben Jahr, nö, ich krieg jetzt trotzdem einen Monat mal meine Regel. Ach, und ich habe dann auch noch extrem krasse Brustschmerzen bekommen. Dann bin ich zu meiner Ärztin und meinte zu ihr, ich habe Brustschmerzen und ich blute seit einem Monat. Und sie so, okay, dann verschreibe ich dir jetzt eine Hormonsalbe für deine Brüste, damit cremst du sie ein, dann wird's besser. Und dann meinte ich so, halt, stopp. Ich nehme seit einem halben Jahr Hormone. Ich habe trotzdem Probleme. Und jetzt willst du mir eine Hormonsalbe verschreiben, damit ich noch mehr Hormone auf meinen Körper schmier. Willst du mich verarschen? Also okay, fuck you, ich setz die Pille ab. Ich war so durch. Es fühlt sich auch sehr unnatürlich an. Aktuell bekomme ich auch nicht meine Tage wegen der Hormonspirale. Die wirkt allerdings ein bisschen anders. Deswegen ist auch der einzige Grund, warum ich mich dafür entschieden habe. Aber damals mit der Pille, es hat sich so fremd angefühlt, so falsch, so gegen die Natur. Und als ich sie abgesetzt habe, Daniel, ich sag dir, genau das, was du auch gerade erzählt hast, es fühlt sich so viel besser an. Dein Körper fühlt sich wieder viel besser an. Ja, ich hatte stärkere Regelschmerzen wieder, aber ich hatte einen gesunden Zyklus. Ich habe mich viel wohler in meiner Haut gefühlt. Ich habe ganz, ganz viele so kleine Mini-Nebensymptome nicht mehr gehabt. Und das ist wirklich, nach 15 Jahren Absetzen war das Beste, was ich machen konnte. Ich würde nie wieder diese Scheiße nehmen. Nie wieder. Die Hormonspirale ist der einzige Grund, warum ich sie nehme, ist, dass sie lokal wirkt, also lokal innerhalb der Gebärmutter und nicht dem Körper komplette Hormone vollpumpt und auch nicht dem Körper vorgaukelt, dass er schwanger ist, sondern nur lokal so wirkt, dass sich einfach keine Schleimhaut aufbaut. Also du kriegst einen Eisprung, du hast die ganzen Hormone, aber irgendein Hormon, was da ausgeschüttet wird, verhindert einfach, dass die Gebärmutter Schleimhaut aufbaut. Also der Zyklus findet halt trotzdem statt, es passiert nur nichts.
Ich glaube, dazu hatte ich mal irgendwas gelesen, Lenovogestrel oder so?
Das sagt mir gar nichts. Was ist das für ein Wort?
Okay, ich glaube, das wäre das Gen, aber...
Das kenne ich nicht.
Keine Ahnung. Ich habe ja mal im Altenheim gearbeitet. Ja. Deswegen, aber es kann sein, dass ich das mal aufgeschnappt habe. Also ganz gefährliches Halbwissen.
Ja, alles gut. Nee, aber also ich habe mich wirklich sehr, sehr lange fremdgesteuert gefühlt und nicht selbstbestimmt, ne? Also klar, ich hätte natürlich auch vorher sagen können, so, nee, ich will das nicht. Und klar, ich habe natürlich auch irgendwann die Pille freiwillig genommen. Also, ne, das wurde mir halt vorgeschlagen. Aber ich würde sagen, ich wurde auch ein bisschen gelenkt. Also auch fremdbestimmt in dem Sinne. Zumindest hat es sich so angefühlt.
Ja, aber das...
Ne, also ist ja auch die Ärztin war jetzt nicht die Person, die mir die Pille in den Mund gelegt hat und gesagt hat, Schluck! Nimm die Pille! Nein, so war es nicht. Aber... man kriegt es halt eingeredet, man nimmt es von Anfang an und man kriegt auch keine anderen Informationen. Man kriegt nicht die Information, hey, wollen wir es mal mit einer Hormonspirale versuchen? Nee. Habe ich nie bekommen.
Gefühlt ist das ja diese gesellschaftliche Vorschrift, irgendwie Mann nimmt Kondom oder Frau nimmt Pille. Irgendwie heißt es ja nie, Frau setzt Spirale ein oder so. Es ist ja echt immer...
Ja.
Es bezieht sich ja echt immer nur auf die Pille. Also bevor ich mich hiermit auseinandergesetzt habe mit der ganzen Verhütungsgeschichte, auch bei der Frau, wusste ich zum Beispiel auch, war ich so total desillusioniert, wie es gibt mehr als nur die Pille. Ich habe halt nur von der Pille gewusst. Und,
klar.
Dass es da Ringe gibt und Spiralen und auch...
Und Ketten und...
Und Pflaster.
Pflaster und Implantate und Diaphragma, aber das ist nicht so sicher. Übrigens, Fun Fact, eigentlich gar nicht so fun, aber Fact, es gibt schon seit sehr vielen Jahren die Pille für den Mann. Sie wurde entwickelt, sie wurde erfolgreich getestet, aber sie ist nie auf den Markt gekommen, weil sie... verursacht die gleichen Nebenwirkungen wie die Pille für die Frau, aber wir können es ja den Männern nicht zumuten.
Oh Gott.
Es gibt wirklich die Pille für den Mann. Was sie genau macht, also jetzt so medizinisch kann ich es nicht erklären, also sie macht halt irgendwie die Spermien unfruchtbar, ich weiß es aber nicht, also nicht auf Dauer so, natürlich nur solange man sie nimmt. Aber es hat sich beim Test herausgestellt, dass man halt Nebenwirkungen hat, so wie, keine Ahnung, Gewichtszunahme, Depressionen, Migräne, was auch immer. Es gibt ja sehr viele Nebenwirkungen auch. Und das wollte man den Männern nicht zumuten, deswegen können wir das ja nicht auf den Markt bringen. Entschuldigung, dass ich das so sage. Es ist so einfach, es ist irgendwie schon wieder, wundert es mich nicht, weil, ja.
Aber das hat auch keiner bedenkt, so, ja, warum tun wir es den Frauen an? Richtig. Also Leute, es gibt ja genug anderes Zeug. Das ist so an der Lösung vorbei irgendwie. Ja. Und
absolut. Es ist echt.
Die Männer sollen nicht durch die Pille fett werden, sondern durch Bier. So.
Das So gut. Auf jeden Fall, ja. Ja, weißt du, so das Ding ist halt auch echt, es zwingt ja jemand dazu, die zu nehmen. Ne? Man könnte sie ja trotzdem auf den Markt bringen und sagen, so, okay, es gibt sie jetzt. aber alleine, dass es halt einfach nicht auf den Markt gekommen ist wegen der Nebenwirkung und es einfach genau die gleichen sind wie bei den Frauen. Das ist so krass. Ja, also das ist echt, für mich hat das in meinem Prozess mit diesem Pille absetzen und das, was jetzt alles passiert ist, hat unglaublich viel damit zu tun, mir meine Selbstbestimmung zu holen oder also dieses zurückzuerobern, mhm. ne? Und mehr Entscheidungen zu treffen und das hat vielleicht dann auch mit meinem Alter zu tun, dass ich einfach viel, viel selbstbewusster bin jetzt, als ich als Teenager war und gesagt habe, so immer wenn die Ärzte gesagt haben, wie sie haben starke Regelschmerzen, nehmen sie auch die Pille. Ich habe gesagt, nein, kommt nicht in Frage. Helfen Sie mir, finden Sie eine andere Lösung. Okay, wenn Sie mir nicht helfen können, gehe ich zum nächsten Arzt. Das habe ich halt mit 16 nicht gehabt. Oder wann habe ich die Pille genommen? Warte, mit 14. 14 habe ich das erste Mal die Pille genommen. Also ich habe von 14 bis ja fast 30.
Fast 20 Jahre.
Ja. Ja, 15 Jahre ungefähr habe ich die genommen. Auf jeden Fall, damals war das halt bei mir, da habe ich das gar nicht in Frage gestellt. Da war das halt so, okay, entweder nimmst du die Pille oder halt mit Kondom. So, und dann war ich halt irgendwie, also mit 16 hatte ich noch keinen Partner, aber mit 14 hatte ich keinen Partner, aber mit 16 hatte ich dann meinen ersten festen Freund. Und dann wollte ich halt nicht mit Kondom Sex haben. Und dann war das halt so, ja, dann gibt's halt nur die Pille. Das ist alles, das ist nur das. Ja. Das wurde auch nicht in Frage gestellt. So. Hat meine Ärztin mir so erzählt, hat sie mir verschrieben, okay, nehme ich.
Ja. Okay. Ist für mich tatsächlich auch interessant, mal zu hören, dass du selbst keinen Sex mit Kondom haben wolltest. Das finde ich persönlich sehr interessant, weil...
ist das anders.
Okay, nee, aber ich meine, man hört ja halt immer, Verhütung ist Frauensache und deswegen, ich bin eigentlich jemand, der sagt, hey, Verhütung sollte auf beiden Seiten stattfinden, im besten Falle.
Ja, und natürlich.
Deswegen fand ich das jetzt sehr interessant.
Ach so, nee, also für mich ist das ganz, ganz absolut, es findet auf beiden Seiten statt. Hm? Es ist absolut nicht Frauensache. So, weil es gehören immer zwei Menschen dazu, um schwanger zu werden. Ne? Deswegen sind auch zwei Menschen verantwortlich. Und ich wollte halt in meinen festen Beziehungen, wollte ich halt kein Kondom benutzen. Und dadurch, dass ich auch die Pille genommen habe, war es für mich dann halt so, okay, ich bin zumindest von der Schwangerschaft her safe. In einer festen Beziehung war ich dann halt auch, also monogam. Und deswegen war es einfach für mich in Ordnung. Wenn ich jetzt nicht in einer festen Beziehung war, also wechselnde Partner hatte oder halt auch wechselnden Geschlechtsverkehr, habe ich natürlich immer Kondom benutzt. Mache ich jetzt halt auch, wenn ich andere Partner habe. Und das ist so eine Sache, also ich zum Beispiel bin halt, also klar sollte man als Mann, finde ich, auch immer sich darum kümmern. Aber genauso habe ich als Frau auch immer irgendwie Kondome da und achte darauf und so, ne? Und zum Beispiel ist das bei mir so, ich achte noch mal extremer darauf, seitdem ich vegan bin, weil die meisten Kondome sind nicht vegan. Das ist halt auch nochmal ein Punkt für mich. Deswegen habe ich sowieso immer meine eigenen Kondome, die vegan sind. Das ist immer so bei mir so das Wichtigste eigentlich.
Vollkommen legitim.
Ja, und dann kommen dann natürlich auch noch so Sachen wie Geschlechtskrankheiten dazu. Also es ist halt auch, ne? Also nicht schwanger werden, eine Sache, aber Geschlechtskrankheiten, andere wichtige Sache. Ja. Von daher, also ja, würde ich halt jetzt sehr, sehr viel vorsichtiger sein. Aber damals einfach mit 16, so mein erster fester Partner, so da war ich halt, hatte ich auch keine anderen Partner, also wie gesagt, monogam. Und da haben wir halt beide gesagt, okay, wir wollen halt ohne Kondom Sex haben. Und ja, da habe ich halt die Pille genommen, weil alles andere kannte ich nicht wirklich. Hm. Ja. Und meine Gynäkologin hat ja bis heute dann verpasst, mir von anderen Sachen zu erzählen. Also die andere. Die jetzige ist ganz toll.
Das ist schön.
Was ich übrigens auch schön fand, meine Gynäkologin, die ich jetzt habe, einfach nur vom Feedback her, als ich ihr erzählt habe, dass ich die Operation bekomme und dass ich sterilisiert werde, hat sie sich offen und ehrlich für mich gefreut. So, also sie hat einfach wirklich gesagt, dass sie sich für mich freut. Und das war für mich halt ein ganz krasses Zeichen, weil ich weiß, dass viele Gynäkologen ja auch pro Geburt sind und dass ja auch eigentlich ihr Job ist, naja, für die Gesundheit einer Frau zu sorgen und für die Gesundheit natürlich von Kindern, die geboren werden. Also das ist ja ihr Job. So, aber dass sie, und viele ja dagegen auch sind, also gegen halt Sterilisation oder Abtreibung. Und dass sie sich für mich gefreut hat, war für mich auf jeden Fall ein gutes Zeichen, dass ich da ganz gut aufgehoben bin.
Das freut mich echt wahnsinnig.
Ja, total.
Ach, schön. Ja, also ich finde es auch, wie gesagt, wie ich ja schon gesagt habe, ich bin auf jeden Fall dafür, dass das auf beiden Seiten verhütet werden soll. Und wird das auch auf jeden Fall so einhalten. Also, ja, unter Absprache mit der Frau natürlich, wie sie es auch gerne haben möchte, aber
ja.
Ich bin mir da nicht zu schade für. Also, nee, also in keinem Fall.
Ja, super, super wichtig. Ja. Genau, und dass halt auch einfach man die Menschen fragt, was sie mit ihrem Körper machen wollen. Ne?
So. Richtig.
Und das respektiert. Was wir ja auch, also worüber wir vielleicht auch sprechen wollen, ist, dass, also wir haben jetzt viel über die Geschichte Schwangerschaft gesprochen. Bei Frauen natürlich. Also was Frauen angeht, was die Selbstbestimmung im Hinblick auf Schwangerschaft und Verhütung angeht. Aber weil wir das haben wir ja im Vorfeld besprochen, weil wir das Thema ja nicht nur so ganz extrem auf die, also bei mir im Hinblick auf Sterilisation halten wollen, gibt es ja bei der Selbstbestimmung auch andere Dinge, die wir vielleicht kurz über Video kurz reden wollen. Ja. Mir ist jetzt in dieser Vorbereitung noch eine Sache bekommen, die habe ich nicht auf dem Schirm gehabt, aber erst als ich quasi jetzt ein bisschen über Selbstbestimmung gegoogelt habe und einfach über die Bestimmung über andere Körper, dass ja viele Männer einfach, also im Babyalter nach der Geburt, beschnitten werden und nicht gefragt werden, obviously. Das finde ich halt, also das Thema, gut, dazu habe ich nichts zu sagen, weil ich bin nicht betroffen, aber es ist halt so eine Sache, es ist halt, manchmal wird es ja aus traditionellen oder religiösen Gründen gemacht und ich kann es nicht so ganz nachvollziehen. Also ich verstehe es noch nicht so ganz, warum man es macht, was die Gründe dafür sind. Darf ich dich fragen, ob du beschnitten bist?
Na klar. Ich bin nicht beschnitten, habe aber tatsächlich eine Verengung. Das heißt, man könnte es vielleicht mal in Betracht ziehen. Und ich glaube, das ist auch, wenn überhaupt, so der einzige Grund, den man für sowas vielleicht ansehen könnte. Weil ich habe mich darüber auch ein bisschen schlau gemacht. Und man geht halt davon aus, dass, also beziehungsweise man ging davon aus, dass wenn man sich beschneiden lässt, dann deutlich weniger Krankheiten haben kann. Weil man, ja, was sich da alles vielleicht unter der Haut bilden kann und Co., kann halt schneller zu Problemen führen. Stellt sich aber leider raus, dass dem laut aktueller Medizin nicht so ist. Also Menschen, die beschnitten sind, können genauso von allem Möglichen betroffen sein, wie jeder andere auch.
Ja, guess what? Und man kann sich unter der Vorhaut waschen.
Was?
Ja.
Okay.
Ey, aber erstmal danke für deine Ehrlichkeit. Also cool, dass du auf die Frage antwortest.
Ja, ach, klar. Also ich bin mal gespannt, ob du während unseres Podcast-Projekts mal eine Frage findest, auf die ich nicht antworten kann oder möchte.
Challenge accepted. Challenge.
ich gesagt, kein Problem damit, alles offen zu legen.
Ja. Ja. Also ich habe, wie gesagt, ja, ich habe ja keinen Penis. Habe mich aber gefragt, wie das wohl ist, wenn du, also kann ich dich ja auch fragen, was wäre, wenn du, also wenn irgendjemand jetzt kommt und sagt, so, wir beschneiden dich jetzt.
Hast du das Kleingedruckte nicht gelesen? Irgendwie so, ab 32 wirst du beschnitten, egal was ist. Ja. Was? Verdammt.
Ja, genau. So, Surprise! Ja. Surprise-Beschneidung. Das wäre doch nicht so geil, oder?
Nee, natürlich wäre es total ungeil, weil ich meine, ja, das Ding tut ziemlich sicher weh und vor allen Dingen es ist vor allen Dingen auch ein Eingriff und du, also gerade wenn es irgendwie in Richtung Religion geht oder Kultur oder was auch immer, das wird ja meistens dann auch im Kindesalter gemacht.
Ja.
Genau, also mir fehlen auf jeden Fall Informationen und ich will das vielleicht auch einfach gar nicht.
Ja.
Und ich möchte halt irgendwie involviert werden und möchte selbst darüber bestimmen können, ob ich dem hinter der Religion oder dem Glauben überhaupt stehe, weil
Ja.
Einfach so von vornherein zu sagen, ja, du bist jetzt hier in dem Land geboren oder du gehörst der Religion an, deswegen ist das jetzt so und da musst du durch, ist halt ein krasser Eingriff und
ja,
das gibt's halt an so vielen Stellen irgendwie und nein, also um deine Frage zu beantworten, nein, ich fände das nicht gut. Also, nein.
Das ist halt echt, also was du ja gerade schon gesagt hast, ist es eigentlich jetzt nur noch aus traditionsreligiösen Gründen, weil es ist medizinisch einfach nicht hinterlegt. Es ist nicht dafür sauberer oder so, ne? Also, und ich habe auch mitbekommen, dass natürlich das auch schief gehen kann, dass da auch Narbenbildung entstehen kann, dass eventuell man im späteren Verlauf im Wachstum dann auch noch Probleme hat durch die Narbenbildung. Also ich habe das gehört. Und das ist halt auch so eine Sache, wo ich mir denke, eigentlich hat das gar keine Relevanz. Also es ist ja eigentlich unnötig. Und dann frage ich mich halt auch, theoretisch hat die Natur und die Evolution ja die Vorhaut geschaffen, um ja auch etwas sehr Sensibles zu schützen. Und das soll ja dann scheinbar auch da sein. Also das hat ja offenbar eine Daseinsberechtigung. Also warum abschneiden? Warum wegschneiden, um halt angeblich es irgendwie sauberer zu halten? Das ist halt, wie gesagt, ne, du kannst auch einfach dich ordentlich waschen und dann bist du auch sauber. Wie du schon gesagt hast, es schützt nicht vor Krankheiten. Nee. Also dazu kann ich auch ganz ehrlich sagen, Thema Krankheiten. Ich habe auch schon von einem beschnittenen Penis eine Krankheit bekommen. Okay. Nichts Schlimmes. Wir reden hier über Hefepilz. Jede Frau kennt das, glaube ich. Hefepilz ist nicht schön, aber da mag auch niemand drüber reden. Guess what? Ich hole es unterm Tisch hervor. Nein, aber also tatsächlich, Hefepilz, sagt ihr was?
Nein, tatsächlich bin ich in der Richtung nicht gebildet. Erklär mich bitte auf.
Es ist eine der ich sag mal, ungefährlichsten, aber nervigsten sexuell übertragbaren Krankheiten. Und ich kenne wirklich, also fast jede Frau hat das schon mal gehabt. Ist einfach eine Pilzinfektion, also ein Pilz, nennt sich Hefepilz, der wird übertragen beim Geschlechtsverkehr. Oder kann auch passieren, wenn man irgendwo zum Beispiel auf der öffentlichen Toilette sitzt und da einfach noch Viren oder Pilze sind. Ne? Also es kann auch durch Haut oder Kontakt übertragen werden mit Oberflächen. Meistens wird es aber Geschlechtsverkehr übertragen. Und es ist so, dass natürlich, wie soll es anders sein? Bei Männern macht das gar nichts. Also Männer spüren das nicht mal, dass sie das haben. Bei Frauen kann das Ganze dann unangenehm werden. Also es kann jucken, es kann zu Ausfluss führen, es kann dazu führen, dass man halt auch Schmerzen hat. Also es ist einfach unangenehm. Es ist aber nicht gefährlich, es macht nichts kaputt und man nimmt dann irgendwie 3 Tage eine Salbe, die kriegt man rezeptfrei in der Apotheke und hat dann auch noch so Vaginalzäpfchen. Kann man sich dann 3 Tage einfach einführen, sich eincremen und dann ist das Ding weg. Problem bei der ganzen Sache ist, die Person, von der du es hast, sollte sich im Idealfall auch eincremen. So. Und ich hab früher, jetzt nicht mehr, aber ich habe früher öfters mal einen Hefepilz gehabt. Auch zum Beispiel durch einen Ex-Freund, der es nicht so ganz als Notwendigkeit gesehen hat, sich einzucremen. Und deswegen das immer wieder kam. Aber um auf das Thema nochmal zurückzukommen, ich habe auch schon mal einen Hefepilz von einem beschnittenen Penis bekommen. Denn krass, der Hefepilz hat sich da auch angesiedelt.
Ja.
Okay, ja, aber dann, so einmal kurz eine Mini-Aufklärung für alle, die das nicht kennen. Also ich glaube, also fast jede Frau kennt das. Männer kennen das meistens nicht, außer eine Frau hatte das mal und hat es ihnen mitgeteilt, weil Männer nicht merken, dass sie das haben. Meistens.
Es kann tatsächlich sein, dass ich davon schon mal gehört habe, aber nicht unter dem Begriff Hefepilz. Also
Weiß gar nicht, unter welchem Begriff das noch ist, aber ja.
Also, ich habe es wahrscheinlich unter Pilzinfektion mal gehört, ja, meine ich zumindest, aber genau. Damit habe ich das jetzt gar nicht in Zusammenhang gebracht.
Ja, Pilzinfektion. Also es ist halt, meistens kommt es tatsächlich auch dadurch, dass halt sich irgendwo in einer kleinen Falte sich mal dann irgendwo ein Pilz ansiedelt und gern mal bleibt. Aber das kann auch bei beschnittenen Penissen der Fall sein. Und das sieht man ja auch nicht und Männer merken es halt nicht. Also kein Jucken, kein Nässen, was auch immer. Und Frauen, yay, dürfen es natürlich sofort merken. Das
dürfen es wie immer in der Geschichte einfach ausbaden. Ja, toll.
Ja. Naja, aber um auf die auf das Thema zurückzukommen, also das mit der Beschneidung geht nicht in meinen Kopf. Ich verstehe es nicht. Es macht keinen Sinn. Also es ergibt keinen Sinn. das aus religiösen Gründen zu machen. Das ist hochgradig irgendwie eingreifend in die Selbstbestimmung. Genauso wie ja auch andere Verstümmelungen. Also gibt ja auch andere Verstümmelungen, die dann wiederum an der Frau passieren. Ich rede jetzt hier von Genitalverstümmelung. Aber ich habe gelernt, auch in der Vorbereitung zum Podcast, es heißt bei der Frau nicht Beschneidung, weil es ist keine Beschneidung, die unter medizinischen Standards gemacht wird. Es ist eine Verstümmelung. Und so wird es auch, also es wird Genitalverstümmelung genannt. Und es passiert leider immer noch, dass Frauen in vielen, vielen Ländern aus religiösen und traditionellen Gründen genital verstümmelt werden oder auch sekundär genital verstümmelt werden, haben wir heute gelernt in der Vorbereitung. Das nennt sich Brüstebügeln. Und so witzig der Begriff auch anhört, ist es gar nicht. Ist nämlich ganz, ganz, ganz radikal. Frauen, junge Mädchen, die in die Pubertät kommen und anfangen, Brüste zu bilden, werden von ihren Familienmitgliedern die Brüste mit heißen Metallgeräten gebügelt, also geglättet, damit sie möglichst nicht aussehen wie eine Frau, weil die Familien haben Angst, dass sie vergewaltigt werden. Und wenn die Frauen vergewaltigt werden, jetzt wird es noch besser, es geht nicht darum, dass das arme Kind vergewaltigt wird. Nein, das Kind könnte ja schwanger werden. Und wenn es schwanger wird, dann hat es eine schlechte Zukunft, weil dann ist sie ja keine Jungfrau mehr, sie kriegt keinen Mann mehr ab, sie kann ihre Schulbildung nicht zu Ende bringen. Also sie hat dann eine schlechte Zukunft, weil sie ein Kind kriegt. Ganz davon abgesehen, dass sie wahrscheinlich traumatisiert ist für ihr Leben. Ja, und das ist natürlich auch eine, also ich glaube, so der härteste Eingriff in die Selbstbestimmung eines Menschen, der nachhaltig ja auch Leben zerstört. Denn das vor allem die Genitalverstümmelung, die führt ja auch nicht selten zum Tod.
Also als du mir das eben kurz angedeutet hast, jetzt hast du es auch noch detailliert erzählt, es macht einen so unfassbar fertig. Also mich macht es einfach fertig, dass wieder einmal Frauen drunter leiden müssen, dass es Vergewaltiger gibt, die davon nicht zurückscheuen. Und also dann, dass der Workaround quasi ist, die Frau quasi zu verstümmeln, damit sie ein besseres Leben hat. Ja. Und, absolut. Das kann es einfach nicht sein. Die Lösung muss einfach sein, Vergewaltigung abzuschaffen. Oder, ich weiß nicht. Aber, also, nee, das will ich in meinen Kopf. Das ist.
Ich weiß, wie du es meinst. Also, es ist halt das Problem. Ich glaube, das ist aus der Not herausgeboren. Wir versuchen halt, also gerade beim Brüstebügeln, der Begriff macht mich fertig, weil irgendwie dachte ich erst, das wäre witzig. Also, als ich das erste Mal gehört habe, dachte ich irgendwie, das ist ein witziger Begriff oder so. Ich habe es auch erst heute kennengelernt. Aber dass man einfach sagt, ja, okay, wir brennen halt die Brüste weg. So, also dadurch werden halt Frauen verstümmelt. Und natürlich sind das unglaubliche Schmerzen. Und die Verstümmelung, die Genitalverstümmelung, das denke ich, ist ja weitestgehend bekannt, dass es passiert, dass es aktuell noch passiert. Und das ist halt etwas, also wie gesagt, das ist die für mich meiner Meinung nach die schlimmste Art von Eingriff in die Selbstbestimmung. Und das Schlimmste, was passieren kann, was einer Person passieren kann, dass man an der Person herumschneidet, etwas zerstört, verstümmelt, was in dem Moment natürlich super gefährlich ist, weil das zum Tode führen kann, aber auch nachhaltig diese Person eigentlich ihr Leben zur Hölle macht, denn danach ist es ja nicht vorbei. Also ich weiß nicht, ob du den Prozess kennst, wie das passiert?
Tatsächlich nicht. Ich habe nur immer wieder bisschen was drüber gelesen, aber wie das genau abläuft, damit habe ich mich wahrscheinlich auch aus Selbstschutz nicht beschäftigt.
Okay. Ich würde es erzählen, wenn es okay ist.
Ja, ist in Ordnung.
An dieser Stelle fügen wir hier einen Nachtrag ein, denn beim nochmal Anhören der Folge ist mir aufgefallen, dass ich ein paar Informationen über Genitalverstümmelung durcheinander gebracht habe und nicht ganz richtig erklärt habe. Deswegen habe ich nochmal etwas besser recherchiert und das Ergebnis werde ich jetzt einmal vortragen mit der Erklärung, was Genitalverstümmelung ist. Die weibliche Genitalverstümmelung wird im Englischen Female Genital Mutilation genannt und wird abgekürzt mit FGM. Also wenn ich jetzt folgend von FGM spreche, ist damit weibliche Genitalverstümmelung gemeint. FGM ist ein destruktiver Eingriff, bei dem die weiblichen Geschlechtsteile teilweise oder ganz entfernt oder verletzt werden. Dadurch soll die sexuelle Lust der Frauen verhindert werden. Die Verstümmelung findet meist vor der Pubertät statt, häufig bei Mädchen zwischen 4 und 8 Jahren, inzwischen auch vermehrt bei Säuglingen, die erst wenige Tage, Wochen oder Monate alt sind. Der Eingriff erfolgt in der Regel ohne Betäubung und unter katastrophalen hygienischen Bedingungen. Die Beschneidungsinstrumente sind unter anderem Rasierklingen, Scheren, Messer oder Glasscherben. Weibliche Genitalverstümmelung kommt vor allem in Afrika vor, besonders in Nordost-, Ost- und Westafrika. Es gibt sie aber auch im Nahen Osten, in Südostasien und unter Einwanderern in Europa, den USA, Kanada, Australien und in Neuseeland. Nach Schätzung der Weltgesundheitsorganisation WHO sind mindestens 200 Millionen Frauen weltweit davon betroffen. Jährlich werden 3 Millionen weitere Mädchen Opfer der Verstümmelung. In Europa leben 1 Million verstümmelte oder von FGM bedrohte Mädchen und Frauen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat mal 4 verschiedene Formen oder Typen der Genitalverstümmelung festgehalten, die ich jetzt folgend erklären werde. Typ 1 und 2, davon sind ca. 80% der Opfer betroffen. Typ 1 beschreibt sich wie folgt. Das Ausschneiden der Klitorisvorhaut und der Klitoris oder von Teilen davon. Auch die sogenannte Sunna-Beschneidung. Typ 2 beschreibt das Ausschneiden der Klitorisvorhaut, der Klitoris und der inneren Schamlippen oder von Teilen davon. Typ 3. Davon sind ca. 15% der Opfer betroffen und das ist die schlimmste Form von FGM. Typ 3 beschreibt das Ausschneiden von Teilen oder der gesamten äußeren Geschlechtsteile, auch genannt Infibulation. Anschließend werden die Stümpfe der äußeren Schamlippen zusammengenäht, sodass nur eine winzige Öffnung bleibt, damit Urin und Menstruationsblut ablaufen können. Diese Öffnung ist meist nicht größer als ein Streichholz. Vor dem Geschlechtsverkehr oder Geburt muss die Narbe wieder geöffnet werden, was zusätzliche Schmerzen verursacht. Das Öffnen dieser Narbe wird zudem meistens nicht unter guten Zuständen oder Voraussetzungen gemacht, sondern sie wird einfach wieder aufgerissen, meistens vom Geschlechtspartner der Frauen. Dann gibt es noch Typ 4. Von Typ 4 sind ca. 5% der Opfer betroffen. Typ 4 beschreibt jede andere Prozedur, bei der die weiblichen Geschlechtsteile verletzt oder beschnitten werden. Anstechen, Durchstechen, Einschneiden oder Dehnen der Klitoris oder der Schamlippen. Auch Vernarben durch Brandwunden, Abschabungen der Vaginalöffnung oder Einführen von ätzenden Substanzen oder Kräutern, um die Vagina zu verengen. Diese Informationen habe ich von der Internetseite desertflowerfoundation.org.
Ich erzähle das so im Detail, weil ich möchte ganz viel Awareness dafür schaffen, dass wir das leider heutzutage immer noch haben, dass über andere Menschen und über andere Körper gerichtet und beurteilt und gehandelt wird. Und dass für mich das unvorstellbar ist und wirklich, ich kann es mir nicht vorstellen, was das bedeutet. Ich habe absolut keine Vorstellung von diesem Schmerz, von dieser Traumatisierung, die da stattfindet. Es sagt mir nur, dass diese Selbstbestimmung und diese Selbstbestimmung über den eigenen Körper etwas ist, was wir immer noch nicht überall haben auf der Welt und dass es ganz, ganz, ganz wichtig ist, dass wir das akzeptieren. Also akzeptieren, dass Menschen eine Selbstbestimmung haben und natürlich, dass das abgeschafft wird durch hoffentlich Bildung, die da stattfindet. Ja. Und dass die Person ist die Einzige, die über ihren eigenen Körper entscheiden darf. Ja, und ob das eine Verstümmelung ist, eine Beschneidung bei kleinen Jungs oder eine Sterilisation, du hast nicht darüber zu entscheiden, was die Person mit ihrem Körper macht oder was du mit dem Körper dieser Person machst.
Ja. Ich sage ja immer, solange man mit dem Körper nichts macht, was einem was jemand anderem schadet, sollst du es machen. Aber dass dann sowas wie die Verstümmelung kommt, womit man einfach jemand anderen einfach schadet, damit der später keinen Schaden hat. Ach, das ist...
Ja, das ist makaber, ne? Also... Paradox. Ich habe da heute in der Vorbereitung, ich war wirklich wieder mal auf neuem Niveau empört über die Menschheit. Ich, wie gesagt, es ist, macht mich ganz, ganz, ganz doll fertig. Auf einem ganz hohen Niveau bin ich verstört von dem, was da passiert. Ich kann das auch immer nur so in gewissen kleinen Dosen mir antun, also dass ich mir Informationen darüber hole. Aber mir ist das ganz, ganz wichtig, darüber auch zu sprechen, weil das so sehr in Vergessenheit gerät. Und
ja.
Nur wenn ich die Information habe, also wenn ich weiß, was da passiert, kann ich mich dagegen aussprechen und auch versuchen, eventuell dagegen was zu tun. Und ich bin ja auch so, also gerade bei solchen schlimmen Themen, ich gucke mir das wirklich alles an. Ich möchte das halt wissen, was da passiert. Um mir das vor Augen zu führen. So, und das ist, das kann natürlich selber entscheiden, wie viel Informationen man sich da reinziehen will. Egal in welchem Bereich. Aber ich finde das halt ganz, ganz wichtig, weil als wir jetzt gesagt haben, wir reden über Selbstbestimmung in Verbindung mit meiner Sterilisation, habe ich halt angefangen, in meinem Gedächtnis zu wühlen, wo mir das in anderen Sachen schon passiert ist, wo ich andere Leute kenne, denen was passiert ist. Ne? Also weil wir ja gesagt haben, wir wollen noch mal über ein paar andere Themen sprechen, nicht nur die Verhütungsgeschichte. Und ich bin immer und immer wieder zu dieser Verstümmelungssache gekommen. So, weil das ist, ich weiß schon lange, dass das existiert. Also ich habe das in der Schule sogar schon gelernt. Ich wusste aber lange, lange nicht, was da passiert. Und deswegen habe ich das auch nicht so. Also deswegen habe ich das auch so ein bisschen ignoriert, ne? Weil Unwissenheit und so, ja, das passiert, okay. Aber warum das passiert, warum das aus religiösen Gründen passiert, das wusste ich ganz lange nicht, wie das passiert, wie das gemacht wird. Und dann war ich auch natürlich neugierig. Also ich wollte dann auch einfach wirklich erfahren, was wie es ist und also was passiert. Und bin aber eigentlich ganz froh, dass ich mir die Information dann nochmal geholt habe. Weil es hat nochmal ein ganz anderes Bewusstsein geschaffen für dieses Thema.
Das finde ich auch echt, also da ziehe ich auch echt den Hut, ey. Also ich bin froh, dass du es auch jetzt so detailliert erzählt hast. Ich verstehe einfach nicht, warum man so viele Workarounds macht für die eigentlichen Ursachen. Also
ja.
Das macht mich einfach echt fertig. Also so viele Probleme gehen von uns Männern quasi dann aus.
Ja, wir sind wieder ein bisschen leiden. Zurückgecircelt, ne?
Ja,
wir waren kurz bei der Beschneidung und dann wieder so, okay, jetzt gehen wir zu den anderen.
Ja, schon, aber es betrifft natürlich beide Geschlechter, klar. Aber viel über Selbstbestimmung und die negativen Ursachen sind halt durch Vergewaltigung entstanden und darüber muss man leider offen reden und nicht jeder von uns ist ein Vergewaltiger, aber es gibt Vergewaltiger und davon sollte man halt die Augen nicht, also sich nicht wegdrehen, sondern auch hingucken und das auch so benennen und dagegen muss man irgendwas machen, man muss dafür eine Lösung finden, weil es kann nicht sein, dass sich im Jahre 2020 immer noch Frauen die Brüste bügeln müssen, damit sie nicht vergewaltigt werden. Also
ja gut, also sie machen es natürlich nicht freiwillig, ne? Also
ja, aber
also ja, okay. Das wird bei Kindern gemacht, also bei jungen Frauen. Also
gut, aber
sie machen das ja nicht freiwillig, um sich zu schützen vor Vergewaltigung, sondern die Familie macht das.
Ja.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Es ist die natürlich die schlimmste, wie gesagt. Art von Aneignung eines Körpers einer anderen Person.
Ja.
Die Strafen dafür sollten höher sein. Es sollte mehr dafür gemacht werden, dass es unterbunden wird. Das Ding ist, es ist halt auch immer leicht, sich hinzustellen und zu sagen so, ja, ich finde das scheiße, ich finde, es sollte aufhören. egal in welche Richtung, man müsste natürlich dann auch sagen, okay, wenn du es scheiße findest und findest, das sollte aufhören, dann müsstest du auch irgendwas dagegen tun. Also zumindest halt mindestens die Awareness schaffen. Das Mindeste, was wir jetzt machen könnten, ist einfach darüber reden und sagen, dass das da ist und dass das nicht okay ist. Ich für mich bin mir ganz sicher, dass ich in den nächsten Tagen auf jeden Fall mal ein bisschen nach Informationen über Organisationen suchen werde. Eventuell da vielleicht das unterstützen kann mit einer Stimme, mit vielleicht einem finanziellen Support. Also das ist so das, was ich mir vorstellen kann, was gerade so in meiner Macht steht, was ich machen kann, um zu helfen. Weil, also wie schon gesagt, durch die Vorbereitung des Themas hat es nochmal sehr viel mehr Awareness auch bei mir selber geschaffen. Und mir persönlich reicht es halt nicht, zu sagen, das ist scheiße. Also ich möchte sagen, das ist scheiße und ich versuche, was dagegen zu tun. das ist so mein Ziel. Ja, aber also dieses Thema Selbstbestimmung ist halt sehr, sehr, sehr komplex. Und was wir im Vorfeld nun ja auch besprochen haben, ist, dass wir explizit natürlich auf die körperlichen Sachen eingehen, also auch in Verbindung mit meiner Operation. Mhm. Selbstbestimmung kann aber auch natürlich in ganz, ganz vielen anderen Bereichen Thema sein. Ich glaube, das würde aber hier sehr den Rahmen sprengen. Ich habe in meiner Recherche zu dem Thema festgestellt, dass das sehr viel mit Feminismus zu tun hat und Sexismus, also Selbstbestimmung der Frau. Ja. Ich habe aber auch festgestellt, dass das zum Beispiel auch eine Verbindung haben kann mit oder im Bereich von transsexuellen Personen. Selbstbestimmung kann aber auch sein, das, was die Gesellschaft von einem verlangt, dass sich zum Beispiel salopp gesagt, Frauen schminken sich halt und Männer dürfen es nicht. Ja, also zum Beispiel diese Selbstbestimmung, dass du selbst bestimmen darfst und sollst, was du mit deinem Äußeren machst. Aber selbst das manchmal eine Hürde ist. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass jemand sich an einem Körper von jemand anderen vergreift, sondern einfach, dass deine Selbstbestimmung dir sagt oder einfach dir erlaubt, dich zu schminken und zu zeigen und alles anzuziehen, wie du möchtest. Auch das ist Selbstbestimmung.
In jedem Fall. Also sei es jetzt das Schminken oder was du gerade eben auch angesprochen hast, alle Transgender-Leute da draußen. Es ist halt, klar kannst du das irgendwo machen, aber es ist halt gesellschaftlich nicht angesehen. Und du wirst auf jeden Fall dafür irgendwie angesprochen werden und wirst als nicht normal deklariert werden. Mhm. Und allein...
Nicht normal,
ja. Ja, du weißt, was ich meine.
Ja, absolut, ich hasse das Wort normal.
Ja. Ich meine, ich habe das auch erlebt, also ich habe im Freundeskreis auch auch jemanden, der sich mehr männlich fühlt, aber in einem weiblichen Körper geboren wurde. Und auch dem wird es unheimlich schwer gemacht, wenn es dann um Jobs geht. Das ist unfassbar hart, auch wenn wir jetzt hier in Köln sind. Es gibt immer noch Jobs, die sagen, der wird wahrscheinlich viele Krankheitstage haben, weil OPs und das macht halt der Körper nicht so mit oder sind einfach nicht offen dafür und es ist einfach echt schlimm, wenn man geboren wird und sich aber im Körper gar nicht wohlfühlt, wenn man jemand anderes ist vom Geschlecht her und ich kann mich da nur etwas reinversetzen von dem, was ich halt mitkriege, aber das stelle ich mir auch echt schlimm vor und dass einem da die Selbstbestimmung quasi auch über den Geist quasi auch so schwer gemacht wird, dass man nicht
den
Körper...
Also die eigene Identität, ne?
Genau. Das die will man ja auch optisch irgendwie repräsentieren und wenn man das nicht kann.
Stelle ich mir auch schwer vor. Ich kenne keine transsexuelle Person. Mich würde tatsächlich auch mal interessieren, jetzt rein aus diesem medizinischen Aspekt, wenn man sich, wenn man eine Geschlechtsangleichung haben möchte, wie schwer es einem da gemacht wird. Einfach rein aus Interesse, weil es bei mir ja mit der Sterilisation so schwer war. was das so mit sich bringt. Also ich kann es mir nicht vorstellen, ich habe mich da noch nie informiert, also ich habe da wirklich kein Wissen drüber, wie schwer das ist. Ich kann mir nur vorstellen, dass generell der Prozess extrem schwierig sein kann. Wahrscheinlich natürlich auch sehr schmerzhaft mit Operationen, aber ich würde echt, also mich würde wirklich mal interessieren, also ich würde mich da auch über Feedback freuen, wie schwer ist das denn überhaupt, diese Geschlechtsangleichung zu bekommen? Wie ist dieser Prozess? Was muss man da durchmachen? Passiert das auch, dass da Ärzte sind, die sagen, nee, du bist aber Geschlecht so und so und du bleibst so? Ich weiß nicht, also passiert das? Keine Ahnung. Würde mich wirklich interessieren.
Ja, mich auch.
Weil das ist, also das Thema, da wage ich mich jetzt gar nicht rein, weil ich davon nicht betroffen bin und da nun auch wirklich kaum Ahnung von habe. Aber ganz, ganz viel Interesse habe daran, also auch das zu lernen. Das wäre wirklich sehr, sehr interessant. Und dann finde ich noch ganz interessant, also wie das so ist mit, also wir müssen ja jetzt gerade gar nicht um, also ich fange nochmal neu an. Ich kenne eine Person, die ist Cis-Frau, also identifiziert sich als Frau, ist als Frau geboren, möchte auch eine Frau bleiben, so wie ich es weiß, also ne? Die Person hat aber gesagt, sie würde sich eventuell wünschen oder sie spielt mit dem Gedanken, sich ihre Brüste abnehmen zu lassen. Finde ich, okay. Find ich absolut akzeptabel. Why not? Ja. So. Und da würde ich gerne wissen, also mich würde da auch natürlich interessieren, wie sowas ist, wie schwer sowas ist, das zu erreichen. Was passiert da mit den Ärzten, mit dem Prozess? Weil es ist ja in dem Sinne dann keine Geschlechtsangleichung, keine transsexuelle Person, sondern einfach eine Person, die entscheidet, sich etwas von ihrem Körper, ich sag mal, modifizieren zu lassen. Also einfach ihren Körper zu verändern und Dinge entnehmen zu lassen, die sie nicht zwangsläufig für, also um zu leben, braucht. So. Und wie das so ist, was da so ein Arzt zum Beispiel sagt, so ob da irgendwie ein Arzt sagen würde, hä, wieso Brüste abnehmen? Sie sind doch eine Frau. So, weißt du, kann ich mir jetzt vorstellen, dass bestimmt auch mal so ein Idiot sowas sagen würde.
Ich kann mir auch eher vorstellen, dass es heißt, also bei Brustkrebs zum Beispiel würde man ja die Brüste abnehmen, gegebenenfalls.
Ja, das stimmt natürlich.
Ob das dann da heißt, ja, sie sind doch gesund, warum soll ich die abnehmen? Obwohl ja, genau. Ja, der Eingriff quasi derselbe ist. Also sowas kann ich mir vorstellen. Ich würde mir an der Stelle wünschen, falls ihr Transgender seid oder falls ihr sonstige Berührungspunkte zu Themen hatten, zu denen wir jetzt weniger sagen konnten oder wo ihr meint, hey, das ist auf jeden Fall ein Punkt der Selbstbestimmung, dann schreibt uns auf jeden Fall irgendwie an. Und ich kann mir auch vorstellen, dass wir dann gerne mit euch auch noch einen Podcast machen, wo ihr dann gerne über eure Erfahrungen berichten könnt. Also ich finde das sehr, sehr spannend.
Sehr, sehr gerne. Kann ich so unterschreiben. Ich würde mich total über Feedback freuen. Ich würde mich freuen über Meinungen. Ich würde mich über Erfahrungsberichte freuen, wenn wie du schon gesagt hast, Anni, wenn es da jemanden gibt, der sagt, okay, Thema Selbstbestimmung, das müssen wir auf jeden Fall nochmal besprechen, das ist wichtig. Oder eine Person, die, wie du auch gerade schon gesagt hast, betroffen ist, wo wir einfach nicht viel Ahnung von haben, finde ich super. Auf jeden Fall schreibt uns mal eine Nachricht. Bei mir am besten über Instagram oder Twitter. Wie ist es dir am liebsten, Daniel?
Am meisten aktiv bin ich bei Twitter oder auch Instagram. Twitter heiße ich Hideto1988 und auf Instagram heiße ich Würstchenbrat.
Würstchenbrat.
Auflösung kommt.
Was?
Die Auflösung des Nicknames kommt noch.
Ach so, okay. ich heiße auf Twitter und Instagram gleich und zwar MJ, das ist buchstabiert M. Unterstrich J4Y. Und wir freuen uns über eure Nachrichten. Ja, ich würde sagen, wir kommen so langsam zum Ende.
Oder? Ja, sehr gerne.
okay. Ich möchte von meiner Seite sagen, Daniel, danke für deine Fragen. Danke, dass du mir zugehört hast bei meiner Geschichte und danke auch für deine Offenheit und Ehrlichkeit zu dem Thema und dass du überhaupt generell sehr, sehr offen bist, was all diese Themen angeht. Ich finde das ganz, ganz toll und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, trotz des ernsten und schweren Themas.
Das freut mich wirklich sehr, aber Mandy, die Blumen kann ich alle nur zurückspielen, ganz ehrlich. Ich meine, du hast hier heute deine Geschichte geteilt und warst sehr, sehr offen und hast dich sehr viel mit dem Thema beschäftigt, was ich jetzt auch noch weiter nachholen werde. Und ich finde einfach, ich habe heute sehr, sehr viel mitnehmen dürfen und lernen dürfen über das ganze Thema und weiß jetzt auch weiter, wo meine Verantwortung im ganzen Thema liegt und was ich machen kann und mit da auch angreifen. Und finde es echt wirklich schön, auch wenn das Thema, wie du sagst, nicht einfach ist, nicht leicht ist, finde ich es gut, dass wir es trotzdem irgendwie mit Spaß dabei nehmen können und jetzt hier nicht in Depressionen verfallen. Und das mag ich total. Auf jeden Fall. Das mag ich wirklich total. Ich weiß nicht, wie wir das jedes Mal hinkriegen, aber irgendwie passt es.
Ja, auf jeden Fall. Also sehe ich genauso. Es war sehr, sehr schön. Und ich freue mich auf alle weiteren Themen, die da noch kommen werden.
Ja, ich mich auch. Und an dieser Stelle vielen, vielen Dank an euch, ihr lieben Zuhörer, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid, dass ihr euch ebenfalls für das Thema interessiert habt.
Vielen Dank.
Und wie gesagt, Feedback, Kommentare, alles, was irgendwie in eurem Kopf gerade stattfindet zu dem Thema, schreibt uns das gerne in die Kommentare. Also wir freuen uns da wahnsinnig drüber. Und uns an dieser Stelle verabschieden, wenn du nichts mehr zu sagen hast, Mandy?
Ich habe nichts mehr zu sagen, außer vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.